Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hallo meine lieben Live-People, willkommen zurück zum Community Call, dem Format, bei dem ich mit meiner Community, der Enliven-Community, Gaming mal durchgehe, durchnehme, von allen Seiten beobachte, betrachte, analysiere und sage, Quo Vadis Gaming, was geht denn da gerade eigentlich ab? Und ich glaube, angesichts dieser Release-Kanonen oder Release-Fluten, die sich gerade ereignen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da mal drüber sprechen, bevor wir nur davon überrollt werden. Und dazu habe ich da den lieben Cloud und den lieben Deus alias Tristan. Tristan und Cloud habe ich da. Es ist sehr cool, dass ihr beiden da seid.
Grüße, hallo. Gemüse.
Sehr cool, dass ihr da seid. Denn Leute, wir müssen aktuell damit reden, was gerade mit 2025 passiert ist. Es ist ja fast nicht mehr in Worte zu fassen. Und ich habe eine vielleicht interessante Einstiegsfrage für euch. Wenn wir jetzt uns mal das Verhältnis so zwischen Spielenden und Studios angucken, ne? Habt ihr manchmal das Gefühl, dass wir wie im alten Griechenland sind, dass wir zu den Göttern beten und darum bitten, dass wir eine gute Ernte bekommen? Kann man das so sagen, wenn man sich so Releases anguckt?
Aktuell ja.
Okay.
Also ich glaube, so gerade bei den großen IPs und so weiter, die gerade mitschwingen und auch den alten IPs, die jetzt wieder zurückkommen, sieht man schon, dass so eine Art Fankult wieder mehr auflebt, als es mal eine Zeit lang war.
Okay, Cloud ist damit ein Bauer, der zu den Göttern betet und eine gute Ernte erhalten hat jetzt im Jahr 2025. Tristan, bist du auch ein Bauer, der zu den Göttern betet?
Nee, ich sehe das eher als Glücksspiel. mal gewinnt, mal verliert, okay. Man genau. Und im Moment gewinnen wir, glaube ich, alle sehr gut.
Das ist nämlich halt für mich immer, ne, sind wir gerade mitten in der Marketingkampagne drin oder ist der Release da? Also das ist manchmal, man führt zu Studios manchmal eine super merkwürdige Beziehung. Ne? Es ist eine Hassliebe, man hofft auf was. Man hofft, dass sich die Marketingträume alle so erfüllen. Ja, großartig. Wenn ihr es auf ein Wort rum unterbrechen müsstet, was ist gerade mit 25 los? Tristan hat jetzt schon Glück eingeworfen. Cloud, würdest du einen Begriff einwerfen?
Ich würde es überwältigend nennen, aber nicht unbedingt nur im Positiven. Also insgesamt überwältigend.
Da will ich mich tatsächlich anschließen. Das war auch gerade mein Gedanke, wo du meintest, ein Wort überwältigend. Auch positiv. Also das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist halt schon krass, was anrollt, was noch kommt, ja.
Denn wir hatten ja die letzten Jahre, also auch pandemiebedingt logischerweise, schlechte Ernten. Und ich erinnere mich, dass wir uns permanent darüber beschwert haben, es kommt irgendwie nichts. Und jetzt können wir unseren Pile of Shame abarbeiten. Und an Pile of Shames ist jetzt gar nicht mehr zu denken. Also jetzt innerhalb von 4 Monaten sind so viele Spiele rausgekommen. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich finde es ganz gut, dass ihr noch so einigermaßen hinterherkommt. Nämlich Tristan will uns heute was über Clair Obscur Expedition 33 erzählen und uns beide, Cloud und mich, davon überzeugen, dass wir das gefälligst nach dieser Aufnahme nachholen sollen. Und bei Oblivion, glaube ich, werden wir alle drei ungefähr die gleiche Meinung haben. Ist es natürlich trotzdem interessant, wie es mit Bethesda jetzt weitergeht. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, bei Rockstar gab es auch was Neues, denn das war ja eigentlich so ein bisschen diese dunkle Bedrohung oder beziehungsweise das war halt dieser Schatten am Himmel, das sich abzeichnet. GTA 6 wird dieses Jahr kommen und jetzt hat Rockstar 2 Nachrichten mitgebracht. Die schlechte zuerst, das Spiel wird verschoben auf den 26. Mai 2026, also es dauert noch ein Jahr. Das wird für viele Leute jetzt wahrscheinlich eine Existenzkrise auslösen, aber es gibt auch eine gute Nachricht, wir haben einen neuen Trailer, der kein Gameplay zeigt, aber wir wissen ein bisschen was mehr über die Charaktere. Was war, also erstens, wie bewertet ihr jetzt das Jahr, wenn ihr wisst, dass GTA 6 nicht mehr kommen wird? Und wie standet ihr, also findet ihr, dass dieser Trailer, hat er euch Linderung verschafft, dass ihr diese Wartezeit überleben könnt?
Ja, also ich würde mal sagen, das allererste, was passiert ist, ist, dass 95% der Entwickler und Publisher aufgeatmet haben. Jo. Und gesagt haben, Gott sei Dank ist das jetzt endlich mal raus, die Scheiße. Also ich glaube, da haben wir wirklich, ich meine, wenn wir mal gucken, wir haben ab so Richtung August, September eigentlich von nichts mehr eine Ahnung gehabt. Selbst ein FIFA und ein COD warten wir irgendwie immer noch drauf. Normalerweise sind schon wenigstens so ein paar Sachen draußen, aber über die wissen wir noch gar nichts. Und ansonsten haben sie ja auch alle, ich denke mal, alle haben drauf gewartet. Keiner wollte dem Spiel irgendwie in die Quere kommen. Alle hatten Schiss. Scheiße, was ist, wenn die in der gleichen Woche releasen wie wir? Und ich glaube, das war so der größte Punkt für die Entwickler. Aus meiner Sicht ist es weder gut noch schlecht. Ich kann länger warten. Ich habe jetzt, keine Ahnung, wann kam 11 raus? Das ist auch jetzt schon fast 12, 13 Jahre her. Das eine Jahr nehme ich jetzt auch noch mit. Der Trailer an sich, also wie gesagt, ich habe mir da auch noch mal ein bisschen mich eingelesen, gerade nachdem es gestern alles ein bisschen Thema war, habe mir noch mal ein paar Videos zu älteren Rockstar-Spielen angeguckt, Technikanalysen und so weiter und so fort. Also ich habe mich da wirklich mal ein bisschen rangesetzt und gesagt, komm, das lässt du mal nicht so an dir vorbeistreifen. Und alles, was wir gesehen haben, ist ja laut Rockstar, wie gesagt, das ist jetzt erstmal ohne Gewähr, aber laut Rockstar ist es ja alles dennoch in-game gewesen. Wir haben kein Gameplay leider bekommen. Das ist ein bisschen schade, da hätte ich gern was gesehen. Aber dennoch hat sich alles im Spiel abgeschaut. Also, weil, gut, wenn man jetzt mal ein bisschen die Historie anguckt, Rockstar hat noch nie mit Cinematics gearbeitet. Die haben schon immer alles nur in-game gemacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, also Stand jetzt glaube ich es auch noch nicht, dass es auf einer PS5 läuft. Also, wenn es so aussieht, wie es da ist, glaube ich es einfach nicht. Dann lügen sie uns ganz dreckig an. Das sieht zu gut aus, um wahr zu sein, finde ich. Ich habe mega Bock drauf, aber ich trau denen noch nicht zu, dass das angeblich auf einer PlayStation 5 oder Series X und vor allem auf einer Series S laufen soll.
Series S halte ich auch für gewagt. Spannend, spannend. Tristan?
Ja, also ich bin da ganz entspannt. Ich weiß doch, bei GTA 5, ja, da war ich doch in meiner Ausbildung. Das war ich nämlich, dass ich mit einem Azubi-Kollegen in der Berufsschule dann GTA 5 damals gekauft habe im Supermarkt. da war ich doch so richtig im Hype-Mode. Ich weiß, GTA 5 ist ein super Spiel. Für mich war das nie so das Spiel, wie es immer dargestellt wurde. Ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, ist es einfach nicht so extrem meins. Aber ich freue mich trotzdem auf GTA 6. Ich freue mich vor allem auf die Rückkehr zu Vice City. Vice City ist meine absolute Lieblingsstadt aus den ganzen GTA-Spielen. Ich kann das ja auf jeden Fall ohne Probleme noch warten. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen skeptisch irgendwie, weil es wird so viel gelobt, so viel gehypt, so viel versprochen, dass ich so denke, so, das kann sie eigentlich, selbst ein Rockstar kann das eigentlich nicht schaffen, was gerade die Leute erwarten von GTA 6. Und deswegen bin ich mal gespannt, ich werde es auf jeden Fall spielen, also keine Frage. Der Trailer sah auch super gut aus. Meine erste Reaktion war, das sieht verdammt hübsch aus, aber irgendwie nicht so hübsch, wie ich dachte, so gerade bei dem Geld, was reingebuttert wird. Obwohl ich mir denke, ich glaube, da wird auch einfach viel Geld in die Simulation der Welt reingebuttert. Und das sieht man halt in so einem Trailer noch gar nicht. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, Cloud, ich stimme dir voll zu. Wir hatten ja schon darüber ein bisschen geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, wie das gezeigt wurde, auf der PS5 laufen wird. Vor allem nicht mit 60 FPS, wie glaube ich ja die Trailer liefen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Nein, das nicht. Das nee, nicht.
Genau. ich denke, es wird ähnlich gut aussehen. Vielleicht wird es die PS5 Pro annähernd schaffen in dieser Qualität mit 30 FPS. Das werden wir sehen. Die Frage ist eigentlich, wie gut skaliert das nach oben und nach unten, auch gerade wegen Xbox Series S. Was für mich eine spannende Frage ist, wird GTA 6 für die Switch 2 rauskommen? Kann die, ja, das ist ja kein Witz, aber kann die Engine so gut skalieren? Das ist finde ich, eine berechtigte Frage. Wenn man sieht, was jetzt an Third-Party-Support für die Switch 2 kommt, finde ich das gar nicht so unrealistisch, dass wir vielleicht auch einen Port von GTA 6 auf die Switch 2 bekommen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann wird das Ding sowieso ein Verkaufsschlager bis zum geht nicht mehr. Also wird sowieso, aber wenn es auch noch die Nintendo-Leute abholen, ich glaube, das wird insane. Aber ja, ich bin da so sehr offen. Ich freue mich drauf, aber es ist nicht so, dass ich da sitze, oh nein, ich muss jetzt noch länger warten. Aber eine Sache stört mich. Sie bringen es am 26.05.26 raus. Warum haben sie da nicht gleich eine schöne Schnapszahl genommen und den 2.06.26 genommen als Release-Datum? Was soll das, Rockstar?
Das ist wirklich alles, was dich daran stört.
Das stört mich genau. Ich bin ein Freund von solchen Zahlen.
Ja, gut, ne? Skyrim, 11.11.11.
Das war der beste Release-Datum.
Ich meine, gut, sie haben es bei der Anniversary Edition, haben sie es ja, glaube ich, war das nicht auch irgendwie ein super schönes Datum? Ich meine, gut, bei Starfield haben sie nichts Besonderes gewählt, aber okay, 26. Mai 2026, dann wird die Erde untergehen, oder beziehungsweise das Gaming wird verändert, Gaming wird komplett, das ist Ragnarök, das ist wahrscheinlich, deswegen ist lustig, dass wir diese Metapher aufgemacht haben, geht es eigentlich darum, dass wir zu den Göttern beten, und es ist nicht irgendwie Glücksspiel, es ist, glaube ich, irgendwie beides, und ich finde es lustig, dass dieses Indie-Shooter, falls ihr das kennt, das so 1920er Zeichentrick Maus, also das sieht aus wie Mickey Mouse, und die haben schon auf Twitter geschrieben, dass sie ihr Spiel auf keinen Fall am 26. Mai veröffentlichen werden. Ja, super. Finde ich gut, dass ihr das nicht macht. ich persönlich, ja, ich habe bei Assassin's Creed ja diesen Krieg zwischen, alles ist Delphi-Assassinen von früher, wo ist Ezio, der war der Beste, und RPG ist total das Beste, und früher war eigentlich alles langweilig, versus zu GTA, früher war alles dreckig, und jetzt ist alles nur noch ein Urlaubssetting. Ich gehöre eher zu der Fraktion, ich möchte wieder ein düsteres GTA, ich werde es nicht bekommen, und dieser Trailer hat mir schon richtige How I Met Your Mother-Wipes gegeben, weil es sich wirklich wie eine Sitcom anfühlt, weil ihr permanent dieses Paar irgendwie miteinander knutschen seht, oder die machen irgendwelchen Alltagskram, und am nächsten Tag, also in der nächsten Szene, rauben sie wieder eine Bank aus, und dann sind sie doch wieder im Bett. Es gibt mir so komische Vibes, und ich kann diese Gangstars nicht ernst nehmen. Ich bin super gespannt, aber ich hasse Sonne, und ich hätte mich über Regen gefreut, aber ich verstehe auch, dass ich da voll der Außenseiter bin.
Ja, ich glaube, das ist, ich habe mal tatsächlich mal so ein bisschen in meinem Kopf so rumgespielt und dachte mir, okay, wenn man jetzt hier mal ein bisschen so zurückguckt, aber ich glaube, wir haben sehr oft, zumindest seit GTA 3, wir hatten San Andreas und Vice City, die ja auch eher ein bisschen bunter waren. Davor war 3 eher ein bisschen, also war sehr
großartig
für GTA-Verhältnisse. Ne? Dann hatten wir San Andreas und Vice City eher bunt, dann hatten wir GTA 4, was ja auch wieder.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Sehr düsteren Ton angeschlagen hat. Und jetzt haben wir GTA 5 und GTA 6, die auch wieder ein bisschen mehr Summer-Vibes mit sich bringen. Nach der Regel dürfte der nächste Teil jetzt vielleicht, also der übernächste Teil, dann deiner werden.
Glaube ich nicht. 4-2, ich glaube nicht mehr, dass es düster wird. Die Leute wollen nur noch Sonne haben. Naja, ich hätte es sehr mutig gefunden. Es gibt momentan Theorien, dass der männliche Protagonist, dass er vielleicht sogar ein geheimer Cop ist. Finde ich spannend, die Idee. Ich glaube nicht, dass Rockstar sich das zutraut, weil Gangster zu sein ist einfach, und Cop zu sein und sich an Regeln zu halten, das ist nicht so unser Spielstil, glaube ich. Also das finde ich spannend. Also würdet ihr sagen, einen Easy-Modus in Dark Souls einzuführen, ist so der Bruch überhaupt mit dem Universum, oder jetzt müssen sie mal einen Cop in GTA spielen und man muss sich an Regeln halten? Was von beiden ist wahrscheinlich unmöglicher?
Also für mich der Easy Mode Dark Souls.
Also klar.
Also ich finde beides gar nicht so schlimm. Also ich bin ja ein Verfechter auch vom Easy Mode in Dark Souls, auch wenn ich ihn nicht benutzen würde, aber Aber das ist halt ein ganz anderes Thema. Bei GTA, ich bin ein riesen True Crime Fan. Also True Crime LA und True Crime New York City. Falls das noch jemand kennt. Hab ich geliebt, vor allem New York. Und da konnte man ja auch ein richtiger Arschloch-Cop sein und auch Leuten irgendwie Drogen einfach unterjubeln, um die zu verhaften und sowas. Ich finde, wenn GTA 6 sowas macht und damit auch spielt mit Entscheidungen, die man fällt, wie krass man ist als Undercover-Cop, also glaube ich, ist da sehr viel Potenzial. Ich glaube auch, ein Rockstar kann das wirklich gut umsetzen. Und wenn das der Fall sein sollte, freue ich mich persönlich auf jeden Fall riesig, wenn sie es gut umsetzen. Also wenn, glaube ich nicht, dass das so ist, dass man sich an die Regeln halten muss, sondern eher, dass das dann so abwägen ist und wenn man es übertreibt, kriegt man auf den Sack oder sowas. Vielleicht ist das so ein bisschen wie bei Splinter Cell damals, wo man den Doppelagenten gespielt hat, wo man ja auch immer so das so im Einklang halten musste zwischen man ist jetzt der böse Terrorist und man ist der Echelon-Agent und sowas. Sind ja auch alles Mechaniken, die sind jetzt nicht neu, aber die sind sehr spaßig, wenn man es gut macht.
Aber gerade weil GTA halt so eine Simulation hat, fände ich das cool, das so zu durchzuspielen. Gleichzeitig denke ich zurück, sie hatten in GTA 5 diese Folterszene mit drin, die wirklich nur so Effekthascherei war. Und nachher fährt Trevor den Gefolterten auch zum Flugzeug, zum Flughafen und entschuldigt sich bei ihm. Das war alles super weird. Also manchmal treffen sie einen Ton, dann treffen sie ihn wieder nicht. Ich bin super, super gespannt. Aber jetzt ist halt wieder ein Jahr vergangen. Also es wird jetzt wieder ein Jahr vergehen und damit herrscht Frieden in diesem Jahr. ich finde es lustig, weil dieses Jahr wird ja auch Anno 117 rauskommen, Pax Romana. Ich frage mich, haben wir jetzt den Pax Gaming? Haben wir jetzt den Pax Computatum Consolica? Keine Ahnung, aber dieses Jahr könnte richtig cool werden und ich hoffe, dass nicht allzu viele Leute gefeuert werden, aber das ist halt wieder, das geht dann meistens unter, während wir uns über neue Spiele freuen, aber auch aktuell werden weiterhin Studios geschlossen und Leute gefeuert. Also es erscheinen tolle Spiele, aber gleichzeitig ist diese Gaming-Blase geplatzt, wo man noch in der Pandemie dachte, dass man da unendlich rein investieren kann. Aber ich stehe diesem Medium aktuell auch wieder ein Ticken positiver gegenüber, denn in letzter Zeit haben an sich sonst die negativen Schlagzeilen so ein bisschen überschattet, gerade so zum Jahresende. Habt ihr dazu noch eine Meinung, bevor wir ins Hauptthema übergehen?
Ich würde dir da einfach vollkommen zustimmen gerade.
Das höre ich immer gerne. Tristan, möchtest du mir auch zustimmen?
Natürlich. Natürlich, oh heiliger Misha.
Schön, auf dass ich den Knopf habe, euch einfach rauswerfen zu können, wenn ihr mir wieder Worte gebt. Aber ja, nee, alles gut, sehr cool. ich gebe euch mal kurz eine Liste, bevor wir über diesen krassen April sprechen. Ich habe das mal rausgesucht, warum ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, boah, 25 ist jetzt schon besser als 24, obwohl nur wenig Monate vergangen sind. Und ich hatte das Gefühl, 24 war auch besser als 23, das heißt 26 muss halt, das können wir gar nicht mehr, das können unsere Synapsen gar nicht mehr verarbeiten. Aber ich gebe euch mal ein paar Release-Sachen rüber. Ich hab euch mal aufgeschrieben, jetzt mal im direkten Vergleich, weil ich dachte mir, ist das jetzt nur ein Bauchgefühl von mir oder ist es wirklich, wirklich besser dieses Jahr schon? Januar 2024, Prince of Persia, Last of Us 2 Remaster. Februar, Helldivers 2, Tomb Raider Remaster 1 bis 3, Skull and Bones. März, Alone in the Dark Remake, Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin. April, Stellar Blade. Das war 2024. Januar 2025, Spider-Man 2 PC, da hat der Januar echt ein bisschen geschwächelt, also ich habe jetzt nur die wichtigsten Sachen rausgeschrieben. Februar, jetzt geht's los, Kingdom Come Deliverance 2, Civilization 7, Avowed, Monster Hunter Wilds, März, Split Fiction, Assassin's Creed Shadows, Atomfall, Kazan, First Berserker, dieser Name, irgendwie. April, South of Midnight, da geht's richtig um die vollen. Indiana Jones, PS5, Claire Obscure, Days Gone, Remaster, Oblivion. Hier habt ihr mal schwarz auf weiß, was wir wahrscheinlich meinen, wenn wir überwältigend meinen, denn normalerweise habt ihr ja dieses Frühlingsloch, beziehungsweise den leichten Frühling, Sommerloch, Herbst geht's dann meistens zur Sache und Winter eskaliert ein Gaming-Jahr meistens. Dieser Zyklus ist momentan komplett unterbrochen und komplett durch. Ne, gerade nach der Pandemie hat sich vieles angestaut. Wie bewertet ihr jetzt direkt diesen Vergleich 24 gegen 25?
Also 25 ist einfach so krass. Ich persönlich komme nicht hinterher. Du hast vorhin gemeint, er kommt noch halbwegs hinterher. Nein, komme ich überhaupt nicht. Ich habe Evolved immer noch nicht durchgespielt. Monster Hunter Wilds musste jetzt schon eine lange Pause machen, obwohl ich da eigentlich auch wieder weitermachen muss. Ich kam noch gar nicht zu South of Midnight, was ich unbedingt spielen wollte. Assassin's Creed Shadows habe ich angespielt, in Anführungszeichen, was trotzdem 20 Stunden oder sowas waren. Will ich eigentlich auch weiterspielen, weil, ja, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die tatsächlich Assassin's Creed immer noch mögen. Stand über mich, ich weiß, aber gehört dazu. Und Clair Obscur musste ich durchsuchten, da werde ich nachher noch genug zu erzählen. Und jetzt gerade ist Oblivion wieder dran, was ich auch irgendwie durchsuchten muss. Also es ist schrecklich ein bisschen. Andererseits, ich hoffe ja, dass irgendwann jetzt mal ein Monat kommt, wo nichts released wird, damit ich einfach diesen Pile of Shame, der nur von diesem Jahr entstanden ist, mal abarbeiten kann. Ich bin schon froh, dass Civ 7 so eine Katastrophe geworden ist, weil sonst wäre ich komplett vorbei.
Cloud, möchtest du morgen Silvester haben, weil dieses Jahr schon so erschlagend ist?
Nein, weil Elden Ring Nightreign kommt erst Ende des Monats raus. Ich brauche noch ein bisschen, gebe mir noch ein bisschen Zeit, um meinen Miyazaki Senpai zu feiern. Was ich tatsächlich noch sagen muss, ich habe dieses Jahr schon wirklich super viele Highlights gespielt. Also es gibt 3 bis 4 Spiele, wo ich sage, die haben mir fast das Hirn weggeblasen. Das war der Wahnsinn, was ich da gemacht habe. 2 eher negative Erfahrungen, wo ich sage, okay, schade. Das ist halt das, was ich vorhin meinte mit überwältigend. Also es kommt jeden Monat irgendwas Großes raus. Jetzt im Januar würde ich noch hinzufügen, habe ich zum Beispiel, das war ein Shadow Drop bei der Xbox Direct, kam Ninja Gaiden 2 Black raus. Ist einfach ein Remake vom 2. Ninja Gaiden Teil und den habe ich rauf und runter gespielt und dann kam der Februar und ich bin in KCD 2 versunken und Monster Hunter hat mich jetzt schon 150 Stunden gekostet und jetzt in Oblivion komme ich irgendwie auch nicht raus. Also ich weiß eh nicht, wohin mit mir.
Okay, ich fasse zusammen. Tristan hätte gerne Silvester morgen oder eigentlich gestern. Du willst Silvester Ende Juni haben, also diesen Multiplayer zu Elden Ring nimmst du noch mit, aber dann kann auch schon Silvester sein und dann können wir auch einfach mal ein halbes Jahr im Void leben, ne, damit wir wieder ein Pile of Shame abarbeiten. Ich finde, ne, also weil ich weiß nicht, ob ich dieses Video mit ist das der Gaming-Himmel oder das Gaming-Paradies betiteln möchte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir gerade ein Ticken zu viel. Also es tut mir gerade auch mal gut, eine Serie zu schauen oder einen Film zu sein, weil ich komme, wie gesagt, im Gaming nicht mit. Die FOMO ist extrem stark, wenn nämlich so ein Tristan immer wieder über Clair Obscur redet und alle anderen reden über Oblivion und ich denke mir, oh Gott, ich habe leider nur 24 Stunden am Tag und ein paar davon muss ich leider schlafen. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht kann es passieren, dass ich nächstes Jahr Sachen noch von diesem Jahr nachhole. Plus, ich hole ja sogar noch Sachen von 24 nach. Also ich glaube, wir haben doch eigentlich genug Spiele, oder?
Sollte man meinen. Trotzdem wird noch nachgeliefert.
Ja, sollte man meinen, aber da ich jetzt schon weiß, also wenn ich so guck, was noch so rauskommt, weiß ich nicht. Möchte ich halt auch nicht verpassen. Ich habe auch Bock auf das neue Mafia. Es hört halt nicht auf. Für dieses Jahr sind so
viele
geile
Spiele angekündigt. Und kurze Erinnerung, Switch 2 kommt auch nächsten Monat.
Ja, da hört es ja auch nicht auf. Hör mir auf. Katastrophal.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dann denke ich mir halt, warum ist GTA 6 nicht dieses Jahr rausgekommen? Dann wäre ja 25 so das beste Gaming-Jahr überhaupt gewesen. Es gibt ja immer auf Twitter diese Zusammenfassung, wisst ihr eigentlich, was alles 2004 erschienen ist? Boah, da war Gaming noch krass. Aber ich habe das Gefühl, wir haben noch nie so ein Jahr bisher gehabt und wir reden allein hier von 4 Monaten. Ne? Juni wird jetzt einigermaßen ruhig wieder mit The Precant. Beziehungsweise Precant kommt jetzt im Mai, im Juni ist dann Death Stranding 2 und was kommt sonst noch im Juni?
Die Switch,
das hattet ihr gerade erzählt, das lässt mich natürlich komplett kalt und im Juli wird dann wahrscheinlich wieder hier Crusader Definitive Edition. Da wird's ein bisschen ruhiger, aber ihr hattet auch schon recht, ne? Es war halt so ein bisschen nebulös, weil ganz viele Leute ihre Release-Daten zurückgehalten haben, weil keiner wusste, wann hier der Zeus namens Rockstar um die Ecke kommt. Aber Gothic soll auch noch rauskommen. Also das ist schon wirklich ein super krasses Jahr. Plus, das sind ja jetzt nicht alles so Titel, die so nebenbei mal zocken kannst. Ich finde so Assassin's Creed Shadows, das wunderte mich überhaupt nicht, dass das so ein bisschen im Schatten von Kingdom Come Deliverance 2 versunken ist. Weil du hast halt eine Kingdom Come Deliverance 2 als krassen Mittelalter-Simulator gegen das typische Assassin's Creed-Spiel, nur das ist jetzt in Japan. Also ne, hier kämpfen halt Hochkaräter, also Quantität kämpft gegen Qualität. Ich weiß, dass du, Cloud, wahrscheinlich deine zwei negativen waren Avowed und South of Midnight. In beiden Fällen bist du ein einfacher Ketzer.
Nee, kurz, ich möchte ganz kurz hier, also, ne, erstens, Avowed war eins davon, das ist richtig, aber zweites tatsächlich Shadows.
Ah.
Aber South of Midnight hatte ich keine Erwartungen, deswegen ist es auch keine Enttäuschung
ein halber gewesen. Dann bist du nur ein halber Ketzer. Okay.
Dankeschön.
Aber ich persönlich, ich muss sagen, ne, ich feiere ja auch gerade die kleinen Spiele und auch da bin ich gut abgeholt worden. Ich habe jetzt ein Mini Skyrim, ich habe jetzt South of Midnight, was wahrscheinlich für mich so Richtung, weiß ich nicht, Alice im Wunderland und Zelda geht. Also ich bin super angetan von diesem Spiel und gratuliere auch, dass die genau den Erfolg, den sie haben wollten, dass sie den auch erreicht haben. Aber aktuell verliert auch niemand, ne? Es ist einfach ein super gutes Jahr.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ich bewundere mich, dass ich eigentlich nicht kritischer bin. Aber dann frage ich mich, wer hat einen Days Gone Remaster gebraucht?
Keine Sau.
Ich finde immer noch, dass Days Gone Remastered ist auch ein Mittelfinger an die Entwickler. Tut mir leid, das ist so. Weißt du, den zweiten Teil einstellen, weil es ja nicht so gut verkauft, bla bla bla, ne? Und dann hingehen und das remastern, das tut mir leid, was soll denn das?
Das hatte ich mir aber irgendwie auch bei Dead Space gedacht, ne? Ich will immer noch einen vierten haben, letztes Jahr, oder was, vor zwei Jahren, ist schon so lange her. Dann hat EA einfach das Ganze nochmal remaked und gemerkt, ja, verkauft sich immer noch nicht so gut, wie ich es gern hätte. Ah, nee, wir machen Teil 2 jetzt einfach auch nicht mehr. Aber ja, Days Gone. Ich muss sagen, ich mochte das Spiel. Das war wie The Last of Us mit einer Open World. Und da gibt's viele Vermutungen, warum das nicht performt hat. Auch letztendlich, weil diese ganzen Hordengeschichten wirklich nur so ein Trailer-Ding waren. Und im Spiel kamen sie eigentlich gar nicht vor. Dass das Ding eigentlich ziemlicher Durchschnitt am Ende ist, mit Motorradfahren. Ich fand's okay, mich hat's unterhalten, ich hab's nicht durchgespielt und jetzt habe ich einen Remaster und das hat jetzt einen Horden-Modus, den du abseits dessen spielen kannst. Ja, es gibt ein Days Gone Remaster. Danke, Sony. Es gibt ja auch ein Until Dawn Remake, gab's letztes Jahr. Also irgendwie. Ja, cool, dass wir ein Oblivion-Remake gehabt haben, aber ich glaube, wir brauchen dieses Jahr echt keine Remakes mehr, oder?
Auch so ein
Außer Gothic.
So ein Morrowind-Remake sage ich nicht, nein. Aber es wird dieses Jahr wohl nicht kommen.
Bezweifle ich auch. Aber ich sag mal so, dieses Jahr ist bis jetzt, also wird auch, sieht auch noch so vielversprechend aus, dass ich auch gar nicht irgendeinem Remastered oder Remake hinterher traue, abgesehen von Bloodborne.
Ich wollte gerade sagen, ne, so wenn man dich zum Schweigen gebracht hat, so ich will überhaupt nie wieder irgendein Remake von irgendeinem Spiel haben. Ach, meinst du willst Bloodborne jetzt doch nicht haben? Doch.
Ich hab's extra noch angefügt.
Ich hab's schnell gerettet.
Ja, also mich erschlägt dieses Jahr. Es dürfte für mich auch ein bisschen ruhiger sein. Ich kann einwerfen, bevor wir aufs Hauptthema zu sprechen kommen. Ich habe vor kurzem jetzt Anno 117 tatsächlich auch gespielt, was dieses Jahr rauskommen wird. Ich werde dazu inhaltlich nichts sagen, aber das hat mich tatsächlich dazu motiviert, dass ich mir allgemein mal Anno nochmal angucken möchte und dass ich überlege, ob ich mir die Challenge setze, dass ich jedes Anno einfach nochmal spiele, vor allem die ganz vielen Annos, die ich alle nicht gespielt habe, weil das doch nochmal eine ganz eigene Aufbaumagie für sich hat. Und ich werfe eine Sache ein, was ich als Journalist oft merke, wie sich bei mir berufliches und privates Spielen voneinander entscheidet. Beruflich bin ich natürlich an den Release-Kalender gefesselt und dann habe ich da gefälligst auch ein Interesse aufzubauen für Spiele, die gerade rauskommen. Dann entscheiden halt die Studios, wo ich gerade jage. Aber privat muss ich sagen, horche ich doch immer noch mal mehr in mich hinein. Was ist eigentlich gerade das Spiel, das ich brauche? Und das muss ja nicht zwangsläufig das sein, das erscheint. Ne? Also das Spiel, was gerade erscheint oder das Spiel, was ich gerade brauche. Und ich merkte gerade so, oh, Anno, so ein Aufbauspiel, so ein bisschen was Ruhigeres, das tut es mir doch gerade mehr an. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade weder Clair Obscur noch Oblivion spiele. Wie steht ihr zu dieser Sache, das Spiel, das ihr gerade braucht, beziehungsweise das Spiel, das gerade erscheint? Gibt's da oft Überschneidungen oder zerreißt euch das manchmal genauso wie mich? Oder rede ich gerade nur Schwachsinn?
Also ich glaube, du kommst halt einfach jetzt auch aus der Journalistenecke. Das heißt, du hast eben dieses Berufliche und das Private, das haben jetzt Cloud und ich jetzt weniger. Das ist, glaube ich, da nicht so ein Problem. Weil ich mache es mir nach der Laune. Ich gucke, was kommt raus. Ich meine, da muss man auch einfach sagen, Game Pass ist dafür super gut. Selbst wenn was Neues kommt, wo man jetzt nicht unbedingt sagt, boah, jetzt hier nochmal 70 Euro oder sowas zahlen, sondern ich teste einfach mal rein. Ich lasse mich davon auch einfach ein bisschen lenken, auch gerade so, was Indie-Games angeht, wenn mal irgendwie was im Game Pass kommt, was interessant klingt. Und wenn es nur mal eine halbe Stunde ist, einfach mal zu gucken. Also manchmal einfach, was gerade frisch rauskommt, dann denke ich mir auch so, weißt du was, das skippe ich jetzt mit Absicht, sowas wie South of Midnight, wo ich sage, das spiele ich auf jeden Fall noch, aber dafür habe ich jetzt einfach nicht die Zeit, weil andere Sachen jetzt für mich wichtiger zum Spielen sind, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, wichtiger, aber halt, ich habe nur eine gewisse Zeit, weil auch viele andere Sachen im Leben da sind und das Gaming will wohl gewählt sein für die Freizeit, ne, weil man ist leider kein Kind mehr.
Aber als Kind konnte man sich halt kaum was leisten, ne? Das hat so sein Für
und Wider. Das stimmt, ne? Als Kind Game Pass wäre der Burner gewesen. Game Pass fürs N64 mit First-Party-Nintendo-Titeln. Ja, wäre das geil gewesen.
Ich wäre ein anderer Mensch geworden, glaube ich. Ich bin mir echt nicht sicher. Cloud, Spiele, die du brauchst, Spiele, die erscheinen. Wie viel Schnittmenge gibt's da?
Die gab's tatsächlich, es gab's dieses Jahr nur ein einziges Mal. Und es war tatsächlich nicht mein meisterwartester Titel. Also mein meisterwartester Titel war ja Monster Hunter Wilds. Das war ja so der Titel, wo ich eigentlich am meisten drauf gepocht habe. Dachte, den brauche ich am allermeisten. Darauf habe ich so lange gewartet. Aber der Titel, den ich dann gespielt habe und gemerkt habe, oh nee, das habe ich eigentlich gebraucht. Genau sowas wollte ich mal wieder spielen, war dann KCD 2. Also Kingdom Come Deliverance 2, das war dann das Spiel, wo ich sagte, okay, das kam raus und ich habe dann beim Spielen gemerkt, okay, das ist das Spiel, wo ich seit langem mein Herz danach begehrt.
So wie wir unterschiedliche Trips durch dieses Jahr erleben, ne? Und wir reden, wie gesagt, gerade über die ersten 4 Monate. Aber ich merke gerade so, diese Spalt bei mir zwischen beruflich und privaten, dieses Jahr geht ihr noch mal krass weiter auseinander, weil es einfach viel zu viel gibt und letztes Jahr hatte ich gerade mit Silent Hill 2 Remake und Frostpunk 2. Ach, das war wirklich mein Jahr. Ich bin mal gespannt, ob dieses Jahr irgendwas rauskommt, was mich jetzt auch privat begeistert. Aber vielleicht überzeugt mich Tristan gleich von Clair Obscur. Vielleicht ist es das. Lasst uns kurz. Er sagt schon, Spoiler, es ist so. Und vielleicht schaffe ich es innerhalb von 2 Minuten später noch Cloud davon zu überzeugen, dass er gefälligst House of Midnight spielen soll. Und Tristan, dir sage ich dann, dass du Assassin's Creed löschen sollst und auch House of Midnight spielen sollst.
Assassin's Creed ist gerade nicht installiert.
Dann musst du irgendwas anderes löschen, aber ich sag jetzt nicht, dass du Clair Obscur löschen musst, damit du. Das wäre zu krass. Nee, das werde ich nicht sagen. Mal gucken. Szene nach dem Abspann, vielleicht kommt's noch. Oblivion Remaster. Ich sag kurz meinen Senf, dann sagt ihr euren Senf dazu und dann ist die Wurst in dem Brötchen nicht mehr zu sehen, weil alles übergequält ist. Ich machte mir ein bisschen Sorgen um Bethesda, weil Starfield war schon, ja, Starfield eben. Und lange Zeit hat Cloud im Discord halt immer gepostet, oh, guck mal, es wird ein Remake zu Oblivion kommen. Und ich habe es ehrlich gesagt lange Zeit nicht ernst genommen, bis dann plötzlich alle davon berichtet haben und dachte so, okay, das hat jetzt so langsam genügend Prozentpunkte erreicht, dass man es für reale Münze nehmen kann. Und jetzt ist Oblivion da und wir werden wieder mal mit einem Spiel von 2006 konfrontiert, das aber Remake-Grafik hat, sich aber weiterhin ein Remaster nennt. Und es ist so lustig, sich durchzulesen, wie viele Leute sich über dieses Dietrich-System abfacken und wie die Magie dahinter funktioniert. Und es ist einfach schön, das Spiel mal in hübscher Grafik zu sehen. Und würde es meine Partnerin gerade nicht von vorne bis hinten spielen, würde ich es wahrscheinlich auch. Aber ich guck ihr liebend gern dabei zu und denk mir so, Oblivion, du konntest schon mit Skyrim mithalten. Also es gibt nicht nur Skyrim in dieser Reihe. Wie bewertet ihr das Oblivion Remaster?
Also ich würde sagen, jetzt ist natürlich natürlich jetzt die größte Überraschung bisher diesen Jahres gewesen, rein von den Titeln, klar, weil es halt ein Shadow Drop war. Gleichzeitig aber dennoch das schlecht gehütetste Geheimnis, was ich die letzten Jahre miterleben durfte. Also das war ja wirklich, also, und ich bin auch übrigens nur ganz kurz reingeworfen, ich bin auch der festen Überzeugung, die wollten das. Also was da in der, im Hinterzimmerchen da alles durchgerungen ist über die Monate hinweg, sag ich mir, nee, das kann alles nicht so rausrutschen. Und dann sagt man auch, übrigens, wir shadowdroppen das mal. Das ist kostenloses Marketing,
Leaks, in meiner Meinung. Ist das Marketing der nächsten Dimension. Ah, guter Punkt, ja, danke.
Ja, es hat sich ja, jedes Mal, sobald wer irgendwas darüber gesagt hat, hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet. Ne, alle waren heiß drauf, obwohl es ja nie offiziell angekündigt war. Also, ne, Bethesda, / Virtu, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Virtus, keine Ahnung, die haben sich da wirklich ja ganz straight gesagt, nö, wir bleiben jetzt bei unserem Shadow-Drop-Ding. Und deswegen, das ist schon beeindruckend, aber jetzt so beim Spielen fällt mir auf, ja, es sieht wunderschön aus für ein Remastered. Also, ne, nutzen halt Unreal Engine, das sieht wirklich toll aus. Ja, wobei hier kommt der kleine Unreal Engine-Kritiker. Erstens, ich mag das nicht, dass es so relativ farblos ist. Gerade, das war ja so ein Ding vom Original Oblivion, dass es ja dich mit Grün und einem Blumen des Grauens erschlagen hat, so ein bisschen. Das fehlt mir so ein kleines bisschen hier, und auch das typische Unreal Engine Stuttering nervt natürlich so ein bisschen, wo man sagt so, weiß ich jetzt nicht, aber im Rest, es fängt die ganze Magie des Originals ein, das ist perfekt. Es ist, jeder, der es gespielt hat, fühlt sich sofort wie zu Hause, und jeder, der neu reinkommt, wird quasi da dort besser reingeführt, weil es jetzt halt modern aussieht. Und es hat den typischen Bethesda-Jank noch so ein bisschen, also wenn dann, keine Ahnung, du kommst dann dahin und irgendwer steht in der Lava und unterhält sich aber noch mit jemandem, wenn man dann in Oblivion ist. Und du hast dann wirklich noch diese gleichen Memes, die sie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren erstellt haben, die funktionieren heute noch. Wenn einer sagt, oh, wie geht's dir heute? Euer war schon mal besser. Ach so, okay, mach's gut. Und der andere stirbt in der Lava und der andere dreht sich total desinteressiert um und geht einfach weg. Und grandios, es ist einfach grandios. Ich find's super. Das ist die geilste Aktion, das zu Shadow Droppen dieses Jahr.
Ja, ich kann mich da anschließen, noch so ein bisschen so eigene Perspektiven reinwerfen. Also erstmal, was ich im Vorfeld vor dem Release gesagt hatte, das ist, glaube ich, das Spiel, wovon man am meisten wusste, ohne dass die Existenz überhaupt offiziell ist. Das war insane, also wirklich. Das ging ja schon viel, viel weiter. Und ich glaube auch, ab einem gewissen Punkt war das Absicht. Ich glaube, am Anfang war es keine Absicht, vor allem der Leak halt, das war damals durch die Gerichte, ne, wo hier die Klage war, dass dann, genau, ne, das, da kam das ja mit dem Fallout 3 und Oblivion, ich glaube, damit fing das so an, und ich glaube, die Anfangszeit, das war nicht beabsichtigt, ich glaube, ab einem gewissen Punkt haben sie einfach gesagt, wisst ihr was, kommt, haut ein, zwei Infos raus, das funktioniert so gut, warum sollen wir irgendwie jetzt großartig Geld in Marketing stecken im Vorfeld, und dadurch haben wir den Nicht-Shadow-Shadow-Drop bekommen, den halt jeder wusste. Das ist also super lustige Situation auch irgendwie. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, das ist für mich ist Oblivion der Goldstandard jetzt geworden, was ein Remake-Remaster angeht. Also eher Remaster als Remake. Weil das ist wirklich perfekt. Das ist Oblivion. Und das.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Sollte ja ein Remaster erreichen, dass das gleiche Spiel ist, modernisiert. Und das hat Oblivion geschafft. Sie haben ein paar Sachen geändert, aber wirklich minimal. Und die sie geändert haben, waren sehr sinnvoll. Und man hat gemerkt, die Leute, die das gemacht haben, die haben Oblivion damals gespielt. Sonst du machst nicht solche Änderungen, wenn du das Spiel nicht verstanden hast, wenn du die Probleme des Spiels auch damals nicht verstanden hast. Gerade was das Leveling angeht zum Beispiel. Wo man sich ja quasi softlocken konnte auch Und das haben sie komplett ausgehebelt, funktioniert viel, viel besser, macht das Spielen viel, viel entspannter. Und was ich auch total spannend finde, ist ja, dass es Unreal Engine 5 ist, aber Unreal Engine 5 ist es nur, ich sag mal, fürs Frontend, in Anführungszeichen, für die Grafik und alles, was Logik angeht, das ist halt Gamebryo bzw. Creation Engine, was halt auch diese Jankiness immer noch hat. Das ist ja das gleiche Spiel im Endeffekt. Einfach nur mit Unreal Engine 5 draufgeklatscht. Aber es funktioniert wunderbar, muss man wirklich sagen. Es ist Oblivion. Ich habe ganz oft den Kommentar gelesen, Oblivion Remastered sieht so aus, wie die Leute das im Kopf hatten, wie Oblivion früher aussah. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut, und das sollte ja ein Remaster eigentlich auch machen. Und das haben sie einfach geschafft. Sie haben auch ganz viele Bugs und sowas drin gelassen, die jetzt nicht störend sind, aber die halt einfach auch den Charme ausmachen von Oblivion. Was ich sehr schade finde, ist, dass sie nicht optional die deutsche Synchronisation drin gelassen haben, also dass man es hätte auswählen können, selbst mit den nur 5 Sprechern kommen, ist doch egal, lasst uns das drin. Vielleicht kommt es doch als Mod, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so komplex ist, das alles auszutauschen, weil ja im Hintergrund immer noch die gleiche Engine werkelt. Das Einzige, was anscheinend komplexer wird, ist, wenn man irgendwelche Mods hat, die halt in der Grafik irgendwas sind, weil dafür muss man UE5 nehmen und nicht Creation Engine, blablabla. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Aber ansonsten, ja, also ich habe es angefangen, habe die Controller nicht so schnell weggelegt, weil man war direkt wieder so im Oblivion-Fieber. Oblivion ist halt auch einfach ein tolles Spiel, muss man dazu sagen. Eins, was zum Erkunden einlädt, wo man einfach sagt, so analog zu Civ, wo man sagt, eine Runde geht noch, und bei Oblivion sagt man noch, komm, um die Ecke gehst du noch, guckst doch kurz da in den Dungeon rein oder sowas, und dann bist du irgendwie 10 Stunden weiter und bist dann auf einmal doch der Anführer der Diebesgilde, so aus dem Nichts. Finde ich grandios.
Und mittlerweile gibt es Todd Howard als datebaren Charakter, auch wenn es natürlich weiterhin keine Romance-Options in Oblivion gibt. Aber es ist super schön zu sehen, dass es jetzt auch wieder Google hochgeht, ne? Was ist das beste Haus, wie funktioniert das mit Fraktionen. Ja. Ich finde es witzig, dass es diesen DLC mit Shivered Isles gibt, mit Sheogorath, wo wir quasi auch Sheogorath werden, was bedeutet, dass wir in Skyrim eigentlich auf den alten Spieler aus Oblivion treffen. Super spannend. Ich find's ganz gut, ne? Also wie gesagt, ich hab's zum Original gespielt, deswegen kann ich diese Erinnerung quasi nicht nachvollziehen, aber du hast schon recht, ne? Das Beste, was passieren kann, ist, dass quasi ein Remaster die Erinnerung wiederbelebt und nicht das Original in dem Sinne. Bin ich super gespannt, aber es ist genau die Variante, wie ich dieses Spiel so wahrnehmen kann, wie die Leute das von 2006 wahrscheinlich wahrgenommen haben. Jetzt sind natürlich die Stimmen laut, jetzt wollen die Leute direkt einen New Vegas Remaster haben. Ich persönlich bin eher für ein Fallout 3 Remaster, das hätte es nötiger. Ich persönlich bin eher Team Fallout 3 war besser als New Vegas. Lange Zeit war ich New Vegas Team, jetzt bin ich ein anderes. Trotzdem habe ich da die Frage, ist Bethesda ähnlich wie Firefly, die damals Stronghold und Stronghold Crusader rausgebracht haben und seitdem eigentlich immer nur noch im Schatten ihrer damaligen Spiele sind und eigentlich nicht mehr da rankommen, ist Bethesda jetzt eigentlich genauso, dass sie früher mal richtig geile Spiele rausgebracht haben und denen jetzt eigentlich nicht viel anderes übrig bleibt, als die nur noch zu remastern, zu remaken, weil die Zukunft bei denen irgendwie düster aussieht, weil die keine Ahnung mehr haben, wie ihre Philosophie aussieht. Wie steht ihr dazu?
Also ich würde da direkt dazu was sagen, und zwar, dass ich auch denke, dass sie mit Elder Scrolls 6 quasi einen, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen soll, eine Art letzten Schuss haben. Natürlich wäre das nicht das Ende von Bethesda Game Studios, aber es wäre das Ende der Ära, in dem man denen zutraut, nochmal so etwas machen zu können wie ein Oblivion oder einen Skyrim oder einen Fallout 3 oder einen New Vegas oder was weiß ich. Also wenn jetzt Test 6 nicht zündet, und Starfield hat auch schon nicht gezündet und Fallout 76 hat auch nicht so gezündet, Fallout 4 hat so halb gezündet, dann denke ich so, okay, ich glaube, es passiert denen nichts, es wird trotzdem ein Riesenerfolg, aber ich glaube, dieser Status, den man Bethesda immer so ein bisschen zugeschrieben hat, der schwächelt halt immer mehr. Und jetzt mit dem Oblivion Remastered haben sie halt wirklich wieder so ein bisschen Vertrauen zurückgewonnen, auch wenn sie selbst jetzt nicht allzu viel gemacht haben. Aber trotzdem werden die meisten natürlich dann erkennen, oh, guck mal, Bethesda kann es doch eigentlich, guck mal, wie geil das damals war. Wenn wir jetzt, wie gesagt, von dem ganzen FTC-Kram weiter ausgehen, ist die nächste logische Konsequenz, was unten drunter stand, das Fallout 3 Remastered. Ob das kommt, keine Ahnung, bis jetzt, dazu wissen wir wirklich noch gar nichts. Da gab es ja abgesehen davon wirklich keine Leaks oder irgendwas.
Und wenn welche kommen, wissen wir, dass cool. es kommt. Ne? Dann haben die Anti-Marketing-Kampagnen wieder angefangen.
Richtig, genau. Also sobald die ersten Leute wieder um die Ecke kommen und irgendwas sagen, weiß ich, ah, okay, alles klar, Bethesda hat sich in Bewegung gesetzt.
Es kommt bald nicht der Shadow Drop, sondern der Sunlight Drop, genau.
Genau. Also ich sehe schon irgendwie positiv in die Zukunft für Bethesda, aber ich mir denke doch, ich denke mal, die werden gecheckt haben, dass sie mit Test 6 echt einen rausknallen müssen. Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen ängstlich, aber ein bisschen skeptisch, weil ich sage, boah, wenn Test 6 ein zweites Starfield wird, was keine Vollkatastrophe war. Starfield war jetzt nicht ein Spiel, wo man sagt, boah, das gehört auf den Müll oder was weiß ich. Das war kein Fallout 76, es war einfach nur nicht das, was man sich von so einem Riesenprojekt, was halt auch so groß gemacht wurde, erwartet hat. Und wenn das vor allem bei einem Test 6, worauf wir dann mindestens mal 15 Jahre gewartet haben, wenn das dann nicht einsteigt. Es hat eine ähnliche Situation wie GTA 6. Die Leute warten schon so lange darauf, dass die Erwartungen ins Unermessliche gehen werden. Und da müssen sie halt echt einen kleinen Nerv treffen.
Wohl wahr, Tristan.
Ja, also was so deine Eingangsfrage anging, auch so mit die eigene Philosophie. Also ich finde, Bethesda war immer sehr experimentierfreudig. Wenn man auch gerade so ein bisschen tatsächlich den Anfang von Elder Scrolls sich anguckt, Bethesda hat vorher ja primär Sportspiele und sowas gemacht und auch Shooter, die haben ja auch ein Terminator-Game und sowas gemacht und dann haben sie so aus dem Nichts Elder Scrolls Arena gedroppt, weil sie einfach Bock drauf hatten, haben komplett die ganze Welt, die bis heute ja besteht, damals einfach mal eben so wahrscheinlich in der kokaininduzierten Nacht geschrieben. Anders kann ich mir das nicht erklären, was die da schon an Lore hatten. Ja, das ist insane, auch wenn du dir mal anguckst, wie schnell Morrowind die Lore geschrieben wurde. Ganz ehrlich, es ist nicht mehr menschlich. Bethesda, finde ich, experimentiert. Das ist grundsätzlich etwas Gutes. Da kommen manchmal Sachen raus wie Fallout 76, muss man dazu sagen. Obwohl man auch sagen muss, Fallout 76 hat sich gemacht. Es ist nicht meine Art Spiel, obwohl ich ein großer Bethesda-Fan bin. Aber die Leute, die Fallout 76 spielen, die spielen das bis heute sehr, sehr regelmäßig. Also die Fangemeinde ist da und die rennt denen auch nicht weg. Das finde ich sehr gut auch von Bethesda. Die haben das Spiel nicht fallen lassen, obwohl das so eine Vollkatastrophe war am Start. Will ich zumindest mal betonen, dass was das angeht, Bethesda auch sehr vorbildlich war. Aber ein Skyrim, ein Fallout 4, ein Starfield, und jetzt, wenn man mal zurückguckt, ein Morrowind, ein Oblivion, das waren alles immer Experimente. Sie haben neue Sachen ausprobiert. Sie haben das, was sie gemacht haben, neu einfach mal entwickelt. Auch in Fallout 3, wenn man im Vergleich zu Fallout 1 und 2, war ja was komplett anderes.
Ja, stimmt.
Und mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Starfield, ich gehöre zu den Leuten, denen Starfield gefällt. Aber wo ich auch sage, ich verstehe, warum Leuten Starfield nicht gefällt. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich sage aber auch, das war halt ein Experiment. Was zum Teil auf jeden Fall fehlgeschlagen ist. Aber wo man halt auch noch sieht, wenn man sich mal die einzelnen Missionen und sowas anguckt, dass Bethesda es noch drauf hat. Ne? Das große Ganze hat nicht so gut funktioniert, aber einzelne Queststrängen und sowas, die sind immer noch super geil, die machen super viel Spaß, wo man merkt, das ist Bethesda. Und über die Engine, da kann man auch streiten, aber das ist halt auch so ein Kernelement. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Zwiespalt, wo sich Bethesda jetzt befindet, weil sie brauchen diese Engine auch irgendwo, um ihre Vision umzusetzen, aber andererseits Ladebildschirme. Ich glaube, die Jenkins ist nicht mehr das Problem. Ich glaube, die Ladebildschirme regt die Leute am meisten auf. Aber nochmal kurz zurück. Sie experimentieren, sie haben schon immer experimentiert. Jede Fortsetzung von dem Spiel war trotzdem mein eigenes Spiel und das finde ich, das respektiere ich auf jeden Fall. Wo ich glaube, wo sie noch mal ein bisschen mehr zurückfinden müssen, ist im Rollenspielbereich. Und wenn sie das für Elder Scrolls 6 tun, wenn sie das, was sie jetzt gelernt haben aus diesen ganzen Jahren, noch mal ein bisschen kombinieren mit, ja, komm, mach doch mal ein bisschen mehr Rollenspiel, weil Skyrim und Fallout 4 waren ein bisschen zu weit weg von Rollenspiel. Und sie sind ja auch mit Starfield wieder ein bisschen mehr Richtung Rollenspiel gegangen, auch von den Mechaniken her. Wenn sie das mit Elder Scrolls 6 machen, bin ich mir ziemlich sicher, das wird ein Knaller. Ganz ehrlich, also ich glaube schon.
Ich habe manchmal das Gefühl, ne, wir testen, über die Jahre testen Studios halt immer aus, wie kann man welche Genres mit was verbinden, ne? Story mit Open World, Story mit Simulation, mit Sandkasten. Und ich finde auch so Bethesdas eigenes Ding, also von dem Punkt, seitdem ich dabei bin oder seitdem ich deren Spiele spiele, finde ich, haben die eigentlich eine schöne Art, wie die Stories miteinander kombinieren. Ich sehe aber zum Beispiel bei Fallout 4 hat man plötzlich Story mit Minecraft kombiniert, bei Starfield hat man eine Story mit No Man's Sky im Singleplayer kombiniert und bei Fallout 76 hat man anfänglich auch Story mit einem Multiplayer kombiniert und das war damals ja auch super langweilig, weil es halt storytechnisch nicht viel gab. Da haben jetzt diese DLC-Fields dran geändert, aber ich finde, deren Stärke sind die Stories und da darf die Welt das Ganze nicht unterwandern oder so beliebig machen. Das ist für mich das Schlimmste an Starfield. Ich finde die Story nicht, ne? Deswegen, wenn ich eine geile Story finde, bin ich super dankbar dafür, aber das ist so eine super seltene Ressource, weil ich dann nicht weiß, wenn ich das eine gespielt habe, wo finde ich auf diesen so und so 1600 Planeten, wo finde ich die nächste geile Geschichte? Ich hoffe darauf, dass sie Welt und Story und Charakter und Rollenspiel gut wieder miteinander in Einklang bringen. Ich finde es toll, dass sie mit experimentieren. Nur, wie Cloud schon sagte, es ist interessant, dass jetzt die hohen Erwartungen auf GTA 6 liegen. Es liegen sehr hohe Erwartungen auf die Elder Scrolls 6. Im Gegenzug, Rockstar hat aber schon immer geliefert und Bethesda hat es in letzter Zeit eher weniger gemacht, ne? Also ich bin echt gespannt, ob die ihre Vision wiederfinden. Ne? Aber ich bin tatsächlich mehr gespannt tatsächlich auf The Elder Scrolls 6 als tatsächlich auf GTA 6. Das auch dazu.
Dem schließe ich mich sogar an.
Ja. Einfach schon, weil wir gerade weil ja, wie gesagt, bei Bethesda, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein bisschen mehr davon abhängt. Und sie halt gerade nach einer halben Schlappe, sage ich jetzt mal, von Starfield, weil es ist kein Flop, das wär falsch. Aber es war so eine halbe Schlappe, wie gesagt, so ein bisschen so, man hat sich halt, glaube ich, schon trotzdem so ein bisschen das Skyrim in Space erhofft, so vom Erfolg her. Und da denke ich natürlich, ich gucke jetzt halt drauf und sage, okay, was machen sie jetzt da draus? Was ist jetzt die Konsequenz aus dem Ganzen, ne? Gerade weil viele Sachen, die Engine halt mit sich bringt, wie Tristan schon sagte, Ladebildschirme, die, ja, werden auch bei Test 6 einige Leute stören. Das wird es mit sich bringen, auf jeden Fall. Und wenn sie da vielleicht irgendwie so einen kleinen Spagat schaffen aus, hey Leute, wir haben es geschafft, ihr müsst halt nur noch, wenn ihr in Städte wollt, einmal laden und nicht mehr, wenn ihr in jedes einzelne Haus wollt, nochmal eine zusätzliche Ladeanimation. Und jetzt habt ihr hier übrigens noch ein Schiff, das ihr benutzen könnt, aber um aufs Schiff zu kommen, braucht ihr eine Ladeanimation. Allein wenn sie sowas in die Richtung schon hinkriegen, glaube ich, kann man viele Leute zufriedenstellen. Sie müssen halt in ein paar Sachen ein bisschen moderner, würde ich es vielleicht nennen.
Ja. Ich habe die guten Stories in Starfield habe ich auch für 15 Ladezeiten in Kauf genommen. Das hat mich tatsächlich weniger gestört. Und tatsächlich, ne, weil ja auf der PS5 gar keine Ladezeiten mehr existieren, war es ja schön, man konnte in Starfield mal wenigstens wieder die kleinen Nachrichten lesen, die kleinen Infos, wenn man in so einer Ladezeit festgehangen hat. Da konnte man auch was über diese nicht so spannende Welt lernen. Aber was ich ja interessant finde, es zeichnet sich ja ab, es gibt immer, weil wir haben heute schon die Metapher des Casinos mit reingebracht, der Götter, aber die lernen ja auch alle von irgendwie voneinander. Ne? Das ist ja auch ein ewiger, es ist, glaube ich, doch schon Ragnarök. Ne? Und es ist immer Glück und Pech, wer da mal gerade gewinnt und wer rausfliegt. Ist es eigentlich ein Ragnarök Battle Royale? Interessant. Aber wenn man sich ja mal anguckt, ne, es gibt Studios, die prägen den neuen Stil. Ne? Life is Strange, Last of Us, die haben wir auf jeden Fall sehr viel im Story-Bereich gemacht. Dark Souls hat man gesehen, Gameplay-technisch, haben die sehr viele Spiele danach inspiriert. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel uns Assassin's Creed Origins angucken, da war plötzlich der Sprung vom Adventure zum RPG Assassin's Creed, ne, das mit dem Ausweichen, das mit dem Parieren, das stammt eben alles aus Dark Souls. Und wenn ich mir gerade den RPG-Bereich angucke, wo ja Baldur's Gate 3 sehr, sehr weit vorne steht, aktuell als das eines der krassesten Rollenspiele, gehe ich stark davon aus, und was war an Baldur's Gate 3 so krass? Die Konsequenz, ne, die Konsequenz der Entscheidungen etc. Und deswegen hoffe ich und bete ich, dass es tatsächlich in The Elder Scrolls 6 vielleicht auch Rollenspiel deutlich noch mal mehr Konsequenzen hat. Dass so, wie ich entscheide, dass ich dann mir auch ein eigenes Adventure baue und nicht plötzlich Anführer von jeder Fraktion bin und das eigentlich niemanden stört. Weil diese Beliebigkeit, das hat mich in Skyrim halt super genervt. Deswegen, ich hoffe, dass sie nicht krass dumm experimentieren, sondern dass sie dann hoffentlich auch auf diese Baldur's Gate 3 Konsequenzen hinarbeiten.
Ja, doch. Das war ja auch mein großer, ne, also war ja klar, habe ich ja, glaube ich, schon oft genug gesagt, mein großer Kritikpunkt an Avowed war, dass ich sage, okay, für mich ist die Welt halt ein bisschen zu konsequenzlos, in Anführungsstrichen. weil also die Welt an sich, das heißt, sobald ich mich in der Open World bewege, konnte ich eigentlich machen, was ich will, und es hat niemanden gestört. Also ich konnte die halbe Stadt in Brand setzen, übertrieben gesagt, und ja, mein Gott, ne, ja, macht man halt mal so, lass den guten Mann doch in Ruhe. Und deswegen da bin ich halt jemand, der da auch sehr stark drauf achtet und deswegen sagen würde, ja, bitte, bitte macht in Rollenspielen Konsequenzen stärker. Wenn ich sage, okay, im nächsten Konflikt, also beispielsweise oder im alten Konflikt, Sturmmäntel oder Kaiserliche, wenn ich mich für eine Seite entscheide, sollte es für mich Konsequenzen haben und nicht wie in Skyrim, wo ich sage, okay, ich bin jetzt ein Sturmmantel, ich habe jetzt schon 30 Kaiserliche in Kriegen abgemurkst, aber ich kann ganz gemütlich in die Stadt marschieren und die grüßen mich auch noch und sagen, ach du, ja, dich kenne ich doch, kein Problem, komm rein, setz dich hin.
Ich glaube, da landen wir wieder in unserem Erwartungsduell, weil das Spannende finde ich bei Avowed, ja, es ist keine Sandbox, aber es geht konsequent mit seiner Story um und ich kann mich nicht erinnern, weil du tatsächlich in Avowed tatsächlich auch die Eroberung einer Burg, die kannst du beeinflussen, ohne dass du das weißt. Und das hat auch krasse Auswirkungen. Aber sowas erinnere ich mich in Skyrim irgendwie nicht, dass es auch überraschende Konsequenzen gibt. Und Avowed ist keine Sandbox, aber diese Story hat Konsequenzen. Und das finde ich wirklich, das haben sie sehr gut umgesetzt. Und ja, du kannst alles klauen, aber das hat mich weniger gestört. Bethesda, ich sag's dir immer wieder, guckt mal, was Obsidian macht. Die machen das kleiner, aber die machen das feiner als ihr. Deswegen, oder matcht miteinander. Da kommt was richtig Gutes bei raus. Tristan, hast du noch irgendwas, bevor wir dir die Bühne für Clair Obscure geben, hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
Tatsächlich, was dieses mit den Konsequenzen angeht, ich finde, das muss man mal gucken, was ist das überhaupt für ein Spiel und was haben die Konsequenzen für Konsequenzen auf das Gameplay? Beispiel Skyrim, ich bring 30 Kaiserliche um. Bin irgendwie bei den Sturmmänteln und dann lockst du dich halt einfach mal aus 50% des Spiels aus, wenn du dann nicht mehr da reingehen kannst, um die Quest zu machen und so. Ich finde, man muss das ist eine Waagschale zwischen wie plausibel sind die Konsequenzen und wie sehr hau ich damit meinen Spielern eventuell auch einfach Sachen weg. Ja, und das finde ich, da kann man auch ein Baldur's Gate 3 nicht mit einem Bethesda-Rollenspiel vergleichen. Das ist was ganz, ganz anderes. Und ich finde auch nicht jedes Rollenspiel muss diese Konsequenzen haben, bei Evolve zum Beispiel, weil Evolve eben auf die Sandbox scheißt, hat es mich da überhaupt nicht gestört. Hätten sie.
Mich auch nicht.
Hätten sie eine Sandbox aufgebaut und das dann nur so. Ja, nur so gar nicht umgesetzt. Dann finde ich, ist es ein kritikwürdiger Punkt. Aber wenn man sagt, wisst ihr was, das hier ist kein Sandbox-Game. Wir haben zwar so kleinere Open-World-Areale, aber das geht nur ums Erkunden. Es geht hier nicht darum, dass ihr, dass hier eine Simulation ist von der Welt. Ich finde, dann ist das auch vollkommen okay. Es geht halt immer darum, was will das Spiel auch überhaupt erreichen. Ich finde, nicht jedes Spiel muss die gleichen Ansprüche erfüllen.
Ich finde ich sehr gut, würde ich dir zustimmen. Ich würde das gerade kurz mal ausbreiten, was ich damit meine, wenn ich sage, ich möchte auch Konsequenzen The Elder Scrolls 6 haben. Oft habe ich The Elder Scrolls Spiele immer so gespielt, dass ich einen Spielstand hatte und ich habe alle Inhalte gemacht und ich hätte es irgendwie cooler gefunden, weil Leute haben mir später gesagt, nee, du musst eigentlich ein bisschen konsequenter spielen, du machst halt in dem einen Run das und im anderen Run machst du das. Und ich hätte mir zum Beispiel auch für Starfield gewünscht, und ich bin ein großer Fan von Alternate Beginnings, dass ich mir sage, ich mache jetzt 5 Spielstände und das hat natürlich dann definitiv was mit Ladezeiten zu tun und dass ich dann einfach zwischen diesen Spielständen switchen kann, dass der eine zum Beispiel auf Planet X startet, der andere startet auf Planet Y, aber dass man vielleicht auch immer wieder Hindernisse entgegenwirft und wie ich dann darauf reagieren soll. Aber ich habe irgendwie den Wunsch, dass diese Spielwelt mehr mit mir macht und nicht, dass sie sagt, ja, worauf hast du denn Bock? Ja, ich hätte jetzt Bock, Anführer von allen Fraktionen zu sein. Und dann sagt das Spiel, ja, dann sei doch ruhig. Das finde ich schade, dass ich glaube, Konsequenzen und Hürden und sowas, das gibt mir wirklich das Gefühl, diese Welt nimmt den Charakter, den ich spiele, viel mehr wahr. Und dieses Gefühl hatte ich in Skyrim nie gehabt. Das war der Welt komplett egal, wer ich gewesen bin. Und das meine ich damit, was ich mir für The Elder Scrolls 6 wünsche.
Dann empfehle ich dir nochmal, spiel Morrowind. Da hast du nämlich alles, genau das.
Ja, und dann muss ich aber jetzt gleiches Problem. Ich muss jetzt aufs Morrowind Remaster warten, weil das Spiel ist ja noch älter. Und da aber kann ich leider Morrowind, die Grafik wahrscheinlich.
Ja, Morrowind kannst du aber super modden. Also, wenn dich nur die Grafik stört.
Modding Wind. Okay, ich verstehe.
Oder du wartest auf Skywind.
oder auf Skywind. Alles klar. Nee, fantastisch. Lustige Überleitung. Das Oblivion Remaster wurde von Virtuous Game gemacht, einem Studio aus Frankreich. Claire Obscure wiederum wurde von einem Studio aus Frankreich gemacht, nämlich Sandfall Interactive, gegründet 2020. Und das ist deren Debüt. Das haben die mit 30 Leuten geschafft. Deren Chef ist ein gelangweilter Ex-Ubisoft-Mitarbeiter gewesen. Die haben Leute von Seiten einfach angeschrieben. Also deren gesamtes Team ist aus dem Internet zusammengeheuert worden. Das ist eine Impro-Bande schlechthin und haut gerade ein Spiel raus, das nach 12 Tagen schon die 2 Millionen geknackt hat. Im Game Pass und gleichzeitig in diesem nicht vorhandenen Schatten von diesem nicht Shadow Drop Oblivion, was halt eine krasse, wirklich krasse Leistung ist. Ich registriere diese Erfolge dieses Spiels. Ich habe es 14 Minuten lang gespielt. Ich glaube, dass sich was richtig Tolles dahinter verbirgt. Ich habe gerade nicht den Vibe dafür, aber Tristan hat mir schon gesagt, wenn der Vibe kommt, dann muss ich dieses Spiel spielen. Tristan, lass uns daran teilhaben.
Ja, also seid ihr bereit für meinen 3-Stunden TED-Talk über Claire Obscure?
Wir hatten heute gesagt 90 Minuten, deswegen ich überlasse dir die letzten 30.
Ja, also ich
aber Cloud und ich können auch aus der Aufnahme verschwinden. Wir machen dann unser Ding und du bleibst einfach im Raum und redest und ich drück dann irgendwann mal auf Stopp.
Ja, ich schick dir das danach. Das kannst du als Director's Cut dann danach nochmal veröffentlichen. Nein, also aber ich könnte tatsächlich wirklich stundenlang, glaube ich, über dieses Spiel reden. Also kein Witz, aber also auch für die zuhören, keine Spoiler. Spoiler vielleicht ein bisschen, was Gameplay-Mechaniken angeht, aber auf keinen Fall, was die Story angeht, weil die Story ist quasi die größte Stärke von dem Spiel, wo fast alles super stark ist und wo tatsächlich jedes bisschen Information bis auf das Grundsetting, also diese ersten 10 Minuten, sage ich mal, wenn man das schon im Vorfeld weiß, ich glaube, dann entfaltet es nicht mehr die Wirkung, als wenn man da wirklich von überrascht wird. Finde ich, deswegen
werde ich jetzt eine Frage. Ja. Ich habe eine Frage, weil das habe ich öfter jetzt gelesen. Ist es das Final Fantasy, was wir nie bekommen haben, aber das alle Final Fantasies in Grund und Boden stampft?
Ich spiele sehr gerne JRPGs, wozu das gehört, auch wenn es aus Frankreich kommt. Ich bin tatsächlich nicht der größte Final Fantasy-Fan, lustigerweise. Aber Claire Obscure hat mich mit der Story komplett in Beschlag genommen. Und was Claire Obscure viel besser macht als jedes Final Fantasy, wenn ihr mich fragt, ist, es paced die Story so viel besser. Final Fantasy paced Stories finde ich nicht sehr gut. Es ist immer viel zu lang gezogen und Claire Obscure haut eine epische, monumentale Geschichte raus in einem super guten Pacing. Dass man da sehr gut durchkommt und es nicht sich in Kleinigkeiten verläuft und man dann 100 Stunden da irgendwie spielen muss oder sowas, sondern man sehr gut da durchgeführt wird. Und ja, Final Fantasy Killer trifft es aber ganz gut. Ich würde es auch auf der Stufe mit den Persona-Spielen stellen, was Story angeht. Also das ist für mich so, Persona war für mich immer, was Stories angeht, richtig, richtig gut. Aber eben auch sehr, ja, also da spielst du eher mal 100 Stunden, auch um die Story durchzuspielen. Das ist zum Glück bei Claire Obscure nicht der Fall. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, also das dazu. Und wie gesagt, JRPG aus Frankreich finde ich sehr spannend. Ich glaube, sie haben hier auch eine Messlatte für JRPGs gelegt. Und das musst du sich wirklich vor Augen führen. Das hast du gerade alles in der Einführung gesagt. Das ist ein 30-Mann-Studio. Ich glaube, Fun Fact, Stand jetzt in LinkedIn steht 33 Leute. Ich liebe das, ja. Und die haben das einfach mal so eben rausgehauen. Ja, die haben mal eben eine der geilsten, wenn nicht die geilste Geschichte in einem Videospiel ever rausgehauen, mit einem unfassbar geilen Soundtrack, wirklich. Also dieser Soundtrack allein ist schon der absolute Hammer. Mit einem super Gameplay, was total spaßig ist, was auch nochmal ein bisschen das Rundenbasierte entstaubt, indem es ATB-Element, also das ist nichts Neues. ATB, also Active Time Battle Elements reinbringt, was so ein bisschen auch Dark Souls Vibe reinbringt, weil man die Pattern der Gegner kennenlernen muss, um sie richtig zu dodgen oder zu parieren. Und das hauen die einfach mal so nebenbei raus. Das ist totaler Wahnsinn. Das geht mir auch nicht in den Kopf rein, wie die das schaffen. Also ich finde, das ist auch einfach ein Ausnahmetitel. Das kann man auch nicht von einem neuen Studio erwarten. Also wir sollten jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt jedes neu gegründete Studio als Debüttitel mal eben so ein Meisterwerk rauskloppt. Ich glaube, hier standen die Sterne einfach perfekt, um zurück aufs Casino zu kommen, das war halt wirklich, man hat auf die Null gesetzt beim Roulette-Tisch und die Null kam. Also das ist wirklich ein Ausnahmetitel in allen Belangen. Und das mal vorweg, ich glaube, das ist nicht ein Standard, den man jetzt erwarten kann von neu gegründeten Studios, sondern es hat Central Interactive geschafft. Ich glaube, Central Interactive hat sich damit auch leider keinen Gefallen getan, weil was auch immer sie jetzt zweites Spiel machen werden, es wird immer mit Clair Obscur verglichen. Also da viel Spaß.
Das nächste Bethesda. Es ist ja auch jetzt schon, es heißt ja jetzt schon, dass auch eine Verfilmung angestrebt wird. Ich möchte kurz, bevor du Cloud davon überzeugst, bevor du uns davon überzeugst, weil du hast jetzt schon sehr viel vorgeschossen, aber ich würde trotzdem gerade fragen, Cloud, warum hast du das nicht weitergespielt, obwohl Tristan dich jetzt schon seit Tagen damit nervt?
Weil, und das ist das, wo mich wahrscheinlich die meisten Leute wahrscheinlich dafür am Galgen hängen sehen würden, ich finde, die Story ist heiliger, ist die langweilig. Ich bin mittendrin so oft ans Handy gegangen, dachte mir, oh mein Gott, passiert hier mal bitte irgendwas Geiles. Ich schlaf gleich
ein. Das ist nämlich interessant, ihr dürft nämlich beide nicht spoilern. mit beiden Händen auf dem Rücken müsstet ihr gegeneinander kämpfen. Aber was persönlich findest du an dieser Story, ohne dass du sie verrätst, was persönlich findest du daran langweilig? Also warum sind eure Meinungen so komplett verschieden?
Weil ich bei einem Spiel, bei einer guten Story vor allem ich muss zu Charakteren eine gute Beziehung aufbauen können. Die muss fest sein, ich muss die Charaktere nachvollziehen können, ich muss deren Emotionen nachvollziehen können. Und das ist nur meine Erfahrung innerhalb der ersten 3, 4, 5 Stunden. Ich müsste mal genau gucken, wie viel es sind. Es passiert einfach nichts, wo ich sage, okay, alles klar, ich kann mit dir mitfühlen. Ich verstehe dich jetzt. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du von mir willst. Was und so weiter und so fort, das passiert alles nicht. Die Charaktere sind mir nach der Zeit immer noch zu fremd.
Ich möchte nur einwerfen, du bist noch nicht mal vom Last of Us Anfang geflasht. Das möchte ich nur kurz mit einwerfen, ne? Um die Messlatte gerade ungefähr zu sehen, wie man dich kriegen kann anscheinend, selbst wenn nicht mal Last of Us der Anfang dich kriegt.
Ja, aber genau das ist es, weil das ist auch das, was mich bei Ubisoft-Spielen schon immer so stört. Also bei Ubisoft-Spielen bei Assassin's Creed-Ubisoft-Spielen ist es ja gang und gäbe, dass wir innerhalb der ersten Stunde einen Familienmitglied sterben sehen. Ich denke mir, ja, okay, das ist traurig, ich kann das auch nachvollziehen, aber ich persönlich hatte jetzt gar keine Chance, zu der Person Bezug aufzubauen, Ubisoft. Ich finde das nicht traurig, es tut mir leid. Und bei Last of Us ging es halt fast noch schneller. Ich weiß.
Also ich hatte ja schon im Chat geschrieben, Cloud ist einfach empathielos. Das ist ein Fakt. Ich glaube, er ist ja insgesamt ein Psychopath oder sowas. So Jack the Ripper 2.0. Nein, ich glaube. Ich glaube, was bei dir das Problem ist, ist, dass das hatte ich auch schon geschrieben. Also hier auch den Hinweis kommt auf den Discord. Auch wenn ich nur Community-Mitglied bin, aber da laufen sehr geile Diskussionen ab. Kann ich dir empfehlen. Ich hatte das ja im Vorfeld schon geschrieben. Clair Obscur arbeitet am Anfang nicht mit, du verbindest dich mit Charakteren, sondern du verbindest dich mit dem Konzept, was passiert. Dass du dich mit den Charakteren verbindest, das kommt tatsächlich später, sehr ausführlich auch. Aber der Anfang catcht dadurch, dass du in diese Welt geworfen wirst und jetzt nicht unbedingt mit den Charakteren mitfühlst, sondern man darüber denkt, wie würde ich mich in dieser Situation fühlen? Vor allem als 33-Jähriger hat mich das schon sehr, das nochmal extra getroffen. Also ich kann ja was zum Anfang sagen. Ich glaube, das ist auch kein Spoiler mehr. Ich glaube, das ist einfach mittlerweile bekannt durch Trailer, durch Diskussionen. Diese Anfangssituation, die ist ja beschrieben, und zwar, dass man in einer Welt lebt, in der irgendwas passiert ist, und seit 67 Jahren gibt es The Paintress, die Malerin, und die malt jedes Jahr auf einem großen Monolithen eine Zahl, die hat mit 100 angefangen, jedes Jahr geht es ein Jahr runter, nach genau einem Jahr, und jeder, der so alt ist oder älter als diese Zahl, der stirbt. Das ist ja diese Grundsituation. Und in Expedition 33 wird halt die 330 drauf gezeichnet und ich bin 33, also hat das auch nochmal ein bisschen so anders getroffen, wenn ich überlege, okay, ja, wie wäre denn das für mich in dieser Situation, weil ich wäre davon betroffen. Und
Klammer auf, Cloud, wie alt bist du?
Noch junge 27.
Okay, also in 6 Jahren verstehst du das Spiel dann. Okay, in 6 Jahren verstehst du das.
Genau. Nein, und das Spiel baut weniger darauf am Anfang, dass du dich direkt mit dem Charakter, mit den Charakteren verbindest, sondern mit dem Konzept, weil man redet auch mit, optional natürlich, mit vielen NPCs, die alle unterschiedlich damit umgehen. Und auch das existiert ja schon seit 67 Jahren. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute so voll überrascht sind, sondern das ist ein Konzept, womit die sich schon abgefunden haben. Das passiert einfach. Man hat sich damit abgefunden und das haut halt schon extrem rein, finde ich also für mich. Deswegen, ich verstehe das, wenn Cloud sagt, er kann nicht mit den Charakteren mitführen. Ich finde, das versucht das Spiel auch in den ersten ein, zwei Stunden, versucht es das nicht, sondern dass man über dieses Konzept, über dieses, ja, wie würde ich denn in dieser Situation sein, darüber versucht es einen in die Story reinzuziehen. Das funktioniert anscheinend nicht bei Cloud. Und das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht gibt er eben noch mal Zeit, weil die Charaktere, mit denen verbindet man sich auch mit der Zeit, aber das ist eher ein Slowburner. Da nimmt sich das Spiel auch wirklich die Zeit und das dauert einige Zeit, die Charaktere tatsächlich richtig kennenzulernen. Das finde ich ist aber eine sehr große Stärke. Also die Charaktere, die gehen nicht hin und sagen dir einfach direkt alles, was sie denken, sondern das baut sich mit der Zeit auf, man baut Vertrauen mit den Charakteren auf, selbst mit dem eigenen Hauptcharakter und sowas. Und die Charaktere öffnen sich untereinander und es ist so toll geschrieben, auch die Dialoge. Also das sind wirklich Dialoge, die nicht so gekünstelt sind, was ich finde, das Spiel auch sehr, sehr stark macht. Und allgemein die Story, was diese Story so geil macht, ist, steht eigentlich schon im Titel. Claire Obscure ist eine Bezeichnung für eine französische Malerei aus der Renaissance, glaube ich, für starke Kontrastmalerei mit Schwarz und Weiß. Und das ist das, was das Spiel definiert. Diese Story ist nicht diese typische Heldenreise oder Kampf gegen das Böse, Schlag mich tot, sondern das ist eine sehr, sehr kontrastreiche, starke Geschichte, die keine klare Seite hat. Es gibt keine klaren Helden, es gibt keine klaren Feinde oder sowas, auch wenn man es am Anfang denken sollte. Und man sitzt am Ende, ich habe ungefähr 30 Stunden gebraucht und ich saß da und war vollkommen fertig mit der Welt. Also das führt auch zu wirklich sehr krassen Gedanken, wie man sich mit gewissen Themen auseinandersetzt, die ich auch nicht vorgreifen will jetzt, aber das haut dir schon heftig in die Magengrube, das Spiel. Und auch mit Enden, also man hat keine Entscheidung in diesem Spiel, minimal, außer ob man mit Companions ein bisschen Zeit verbringen will. Man hat sonst gar keine Entscheidung, was die Story betrifft, außer das Ende. Halt typisch JRPG, muss man dazu sagen. Das ist bei JRPGs oft so, dass du nicht so viele Entscheidungen während des Spielverlaufs hast. Aber dafür ist diese letzte Entscheidung, die ist umso heftiger. Und die ändert auch so ein bisschen, wie man auf die vorherigen 30 Stunden zurücksieht. Finde ich sehr, sehr krass. Also das zu der Story, ich kann nur sagen, diese Story ist total genial. Cloud, ich bitte dich, gib nochmal eine Chance. Weil ich glaube, wenn du das akzeptierst, dass es ein bisschen dauert, bis du dich mit Charakteren identifizieren kannst, dann wirst du da auch Spaß dran haben.
Ich würde eine Klammer aufmachen, weil mich das gerade in dem Moment interessiert. Cloud, das ist jetzt vielleicht eine gemeine Frage, aber mir persönlich an einem Spiel ist das Wichtigste die Atmosphäre. Deswegen kriegt mich Tristan mit sowas, wenn er halt sagt, der Soundtrack ist halt krass. Und das, was ich in den ersten 14 Minuten gesehen habe, gerade mit diesem, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, aber dieses Belle Epoque, dieser Stil, dieser französische Stil von Claire Obscure hat mich schon wirklich in seinen Bann genommen. Von deinem Lieblingsspiel ausgehend, was ist dir das Wichtigste an einem Spiel?
Ach hey.
Gameplay, Story, Soundtrack.
Heiliger, jetzt hast du mich überhaupt nicht von der Frage. Jetzt habe ich mich überhaupt drauf vorbereitet. Was ist das denn?
Das ist so eine Bauchgeschichte. Eigentlich müsstest du es wissen. Das ist natürlich auch interessant, wenn du es nicht weißt, dann scheinen dir mehrere Dinge wichtig zu sein. Aber
ja, weil es nämlich so ist, weil ich tue mich auch immer damit schwer zu sagen, was ist mein Lieblingsspiel, bin ich ganz ehrlich.
Ist auch die fieseste Frage
das überhaupt. Weil das ist für mich eine sogenannte Mood-Frage. Also je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Wenn du mich morgen fragst, wird mein Lieblingsspiel wahrscheinlich Elden Ring sein. Fragst du mich übermorgen, sage ich dir, nee, Zelda Ocarina of Time, 1000-mal besser. Aber ich glaube, was mich am meisten immer wieder abholt, ist tatsächlich Atmo.
Aber es ist auch Atmo. Ja. Eigentlich, aber dann müsste das Spiel doch ziehen. Eigentlich Claire Obscure.
Ja.
Für mich gehört aber zur Atmo mit dazu, also für mich gehören die Charaktere zur Atmo mit dazu und die zünden halt nicht.
Okay, ich stell mal was Ketzerisches in den Raum, du hast gesagt, ich habe auch so oft mein Handy rausgepackt. Ist das vielleicht das Problem? Dass du, dass du dich gar nicht wirklich darauf eingelassen hast, dass du vielleicht auch in die falsche Stimmung in dieses Spiel gegangen bist, dann hast du am Anfang immer das Handy rausgeholt, hast gar nicht diese Wirkung gehabt und dann hat das auch gar nicht erst gezündet und dann hast du dich nur noch durchgequält.
Aber du hast selber gesagt, es ist Slowburn, ja, ne? Dass dir diese Charakterenbindung erst richtig spät einsetzt. Also eigentlich muss man vom Setting angetan sein. Und ich persönlich sage, das ist ein sehr deprimierendes Setting. Und auch sowas mag ich im Gaming, dass wir nicht immer nur diese heile Welt haben wollen.
Aber du brauchst auch die Stimmung.
Genau, aber die Stimmung, okay. Ja, okay.
Ja, also wenn ich jetzt nach einem total fröhlichen Sonnenscheintag ankomme und Clair Obscur reinmache, ist es vielleicht nicht die beste Idee. Also ich glaube, man braucht auch so ein bisschen ein grübeliger Mind an dem Tag, so, wo man auch sagt,
okay, es muss jetzt, also regnen an dem
Tag. Ja, genau, ich habe jetzt Bock, mich mit was Heftigem auseinanderzusetzen. Und wenn der Cloud da ankam, stelle ich nur in den Raum. Ja, und vielleicht einen super tollen, spaßigen Tag hatte, super geil, dann haut er da rein, dann kommt schon diese Menümusik, die schon super deprimiert ist. Vielleicht hat es ihm da schon direkt weggehauen, weil er nicht in der Stimmung war. Ich stelle nur Mutmaßungen.
Nee, alles gut. Also, nee, ich würde vielleicht sogar, vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu sehr ablenken lassen ab einem gewissen Punkt. Das kann wirklich sein. Aber wie gesagt, weil es mich halt, wenn mich ein Spiel nach der ersten Stunde nicht hookt, dann ist es super schwer, mich wieder einzufangen. Das passiert mir auch häufig bei Spielen. Wenn ich sage, okay, die erste Stunde hookt mich nicht, dann passiert sehr schnell, dass ich auch mal sage, okay, mache ich mir noch nebenbei, was ich sehr oft mache, ich mache mir dann nebenbei noch irgendein Video an oder was,
weiß ich nicht. Darfst du bei diesem Spiel alleine hookt mich nicht.
Ich muss mich
gar keinen Fall.
Aber
nee, das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Aber ich sag nur, es ist mir schon bei anderen Spielen passiert, wo ich da saß und gesagt habe, okay, es huckt nicht. Nein, wenn nach einer ersten Stunde, wenn ich da sitze und sage, Alter, bitte, lass mich irgendwas Cooles jetzt machen und dann sitze ich da und es passiert aber nichts, dann gucke ich halt Memes an.
Ich möchte ne, sagen, weil wir bewerten ja dieses Jahr 2025 vor dem Hintergrund, dass wir ja schon Gamende oder Spielende schon seit so vielen Jahren sind. Ne? Und die Studios sind geprägt worden durch verschiedene Stile, durch Erfolge und durch Niederlagen. Und wir sind geprägt worden durch viele Spiele, die wir gespielt haben. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren in einem. Und ich merke so, gerade was so die aktuelle Gewohnheit angeht, ne, Game Pass und so, wir können so viel spielen. Also wir leben ja echt im Schlaraffenland. Hätten wir den Game Pass schon als Kinder gehabt, wir wären komplett andere Menschen geworden. Und ich weiß auch nicht, ob ich, das hatte mich letztens mal ein Strategie-YouTuber gefragt, hätte ich wirklich damals Strategiespiele gespielt, wenn ich auch hätte Fortnite spielen können? Und ich will behaupten, ja, ich hätte trotzdem Stronghold gespielt und bin mir überhaupt nicht sicher, aber das lasse ich dahingestellt. Ich habe aber für mich persönlich gemerkt, bei dieser ganzen Masse an Spielen, es geht heutzutage Folgendes meistens nicht mehr: Slowburning. Wenn du als Spiel Slowburned anfängst, bist du wirklich fucking mutig, weil das kriegt gerade dieser Konkurrenzdruck, dieser Wettbewerb nicht mehr hin, dass man in der ersten Stunde sich Zeit lassen darf. Diese erste Stunde, da ist der Erwartungsdruck am heftigsten. Und ich will nicht sagen, dass Clair Obscur mich in diesem Part enttäuscht hat, um Gottes Willen. Es liegt einfach daran, dass extrem viele Sachen. Ich bin nach diesem Podcast gerade schon deutlich überzeugter, meine wenige Zeit, die ich habe dieses Jahr, tatsächlich diesem Spiel doch vielleicht zu geben. Ich kann, aber gerade 30 Stunden klingt gut. Wenn du jetzt gesagt hättest, Tristan, das sind 300 Stunden, hätte ich gesagt, nee, keineswegs, kein Bock drauf. Hab ich nicht. Aber ja, Slowburn kann ein Untergang sein, das verstehe ich.
Aber ich finde, Clair Obscur zieht halt eben durch das Setting, durch die Atmosphäre, zieht einen halt direkt rein. Also hier, kleine lustige Geschichte. Als ich das Spiel angefangen habe zu spielen, ich glaube, das Main-Theme vom Hauptmenü, das, ihr zwei kennt das sowieso, wer das Spiel angefangen habt. Aber ich glaube, jeder kennt das mittlerweile. Das ist ja so geil. Und meine Frau, die spielt ja nicht wirklich Videospiele. So. Die spielt so Pikmin, Chin-Chan auf der Switch und sowas, ne? Und ich habe das nämlich auf dem Fernseher dann gespielt mit der guten Anlage, weil ich schon wusste, der Soundtrack ist super geil, weil es wurde ja schon im Vorfeld ein bisschen released. Da habe ich gesagt, ich will das auf dem großen Fernseher spielen mit der geilen Anlage. Ich starte dieses Spiel, dieses Main-Theme startet. Und meine Frau war, ich weiß gar nicht, irgendwas am Machen. Das Erste, was passiert, sie bleibt stehen und guckt. Weil diese Musik, allein diese Musik, sie schon direkt gehuckt hat. Und sie hat die so oft die ganze Zeit mit zugeguckt, weil sie einfach, die Musik hat sie mit reingezogen und dann alles andere auch. Und sie guckt es gerade auf YouTube als so ein Zusammenschnitt von All Cutscenes, weil ich konnte halt nicht immer auf sie warten, wann sie Zeit hatte. Und da guckt sie quasi gerade das Spiel, weil spielen wir sie es nicht. Es ist auch zu schwierig für sie, muss man zu sagen, aber sie findet das so spannend, diese ganze Geschichte, dieses ganze Setting, dass sie das trotzdem erfahren will. Und warum? Nur wegen dem Main-Theme, nur wegen der Musik, weil das direkt so reingeknallt hat, dass direkt dieses Interesse da war. Und ich glaube, deswegen kann sich Claire Obscure den Slowburn auch leisten, weil alles überzeugt. Weil selbst wenn es dauert, die Charaktere kennenzulernen, es gibt genügend Brotkrümel, dass man interessiert ist und die Welt selber huckt einen so dermaßen, also das zweite Gebiet, in das man später kommt, allein das, Fliegendes Gewässer heißt das, das ist audiovisuell so extrem, dass ich spätestens ab dem Punkt da war und gesagt habe, das ist Game of the Year. Und da stehe ich bis jetzt, nachdem ich das Spiel gespielt habe, noch stärker. Das ist Game of the Year. Für mich ist es Game des Jahrzehnts tatsächlich. Ja, sogar besser als ein Baldur's Gate 3 für mich. Ja, wirklich, das ist so gut, weil ich habe jetzt nur über die Story gesprochen, aber was halt so geil ist, das Spiel ist auch noch verdammt gut. Also, das Gameplay ist verdammt gut. Ich hatte selten so ein Problem zwischen, mache ich jetzt die Main-Quest oder mache ich Side-Quest, einfach nur, weil das Gameplay so geil ist und Spaß macht und einfach die Kämpfe so viel Spaß machen.
Ich mache eine Klammer auf, es gibt Leute, selbst wenn Baldur's Gate 3 so weit oben platziert wird, es gibt Leute, die mit Disney Phoenix anfangen können, weil es eben rundenbasiert ist. Und tatsächlich gehöre ich auch dazu. Gleichzeitig sind wir bei Claire Obscure bei einem Spiel, bei einem rundenbasierten halt mit Parieren. Ich meine, Sea of Stars hat er das auch schon gehabt. Wie gesagt, es gibt auch, ich habe schon einen Artikel gelesen, bei Claire Obscure ist das Perfekte, die haben sich auch alles richtig geile zusammengeklaut, / zusammen inspiriert. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Würdest du sagen, das Argument zieht weiterhin, wenn Leute mit rundenbasierten nichts anfangen können, dass sie dann weiterhin Claire Obscure absagen dürfen?
Also ich glaube, gerade dadurch, dass es auch im Game Pass verfügbar ist, wer einen Game Pass hat, soll es einfach mal ausprobieren, ob die interaktiven Elemente dazu führen, dass man das rundenbasierte System spannender findet. Ich persönlich habe jetzt mal die Meinung und sage, ich glaube, es gibt mehr Leute, die rundenbasiert mögen und es wegen den interaktiven Elementen nicht mögen, als Leute, die rundenbasiertes Spiel nicht mögen, aber wegen den interaktiven Elementen das mehr mögen. Also ich glaube, sie stoßen tatsächlich Bestandsspieler in Anführungszeichen mehr vorm Kopf. Weil bei rundenbasiert ist ja eigentlich eher so, du machst dein Bild, du guckst, okay, wie ist auch die Turning Order. Das ist immer noch alles relevant, aber du kannst halt bei Claire Obscure theoretisch jeden Kampf erstens direkt machen. Also man könnte direkt den Endboss schon besiegen, dauert halt nur 5 Stunden, aber es würde gehen. Und ohne Schaden zu nehmen. Und das verändert das Spielgefühl extrem, finde ich. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und es spielt sich nicht wie ein klassisches rundenbasiertes Spiel dadurch. Es ist was Eigenes.
Ja, interessant. Interessant. Cloud, von allem, was du gehört hast, bist du überzeugt, ja. Terre, oder bist du, wie du schon eben sagtest, eher der Psychopath, der es falsch ist?
Also ein Psychopath ändert sich erstens nicht so schnell, deswegen bleibe ich wahrscheinlich
bei dem Verstehe still. Ich voll.
Genauso lange das erstmal. Nee, also ich habe ja schon mal auf dem Discord geschrieben, auf dem super tolle Gespräche stattfinden, ne? Auf dem man übrigens beitreten kann. Habe ja schon geschrieben, ich werde dem Spiel definitiv noch mal eine zweite Chance geben, aber ich möchte auch dem Studio, dem Spiel den gebührenden Respekt geben, es dieses Mal wirklich fokussiert zu spielen. Es hat beim ersten Mal nicht geklappt, das ist schade, aber diesmal möchte ich dann sagen, okay, komm, setz dich nochmal hin, mach dir ein paar Snacks, hau die Kopfhörer auf Lautstärke 100 und gib ihm. So, da bin ich dann schon ein bisschen mehr dabei, dem Ding doch nochmal eine zweite Chance zu geben nach all dem.
Ich bin nämlich immer in solchen Leidenschaftsberichten, ne? Ich musste weinen und so, das sind ja so Sachen, das hörte man jetzt schon die letzten Jahre immer wieder und deswegen lässt mich sowas immer eigentlich kälter, aber die Konstellation und die Zusammenführung dieser verschiedenen Faktoren und dann sieht es ja noch so toll aus, ja. Man hat es noch, diese Atmosphäre, das müsste eigentlich ein Spiel sein, das mir gefällt, auch wenn es rundenbasiert ist, wobei ich gemerkt habe, bei XCOM 2 hat mich rundenbasiertes Gameplay dann plötzlich ja doch mal angesprochen. Wir sagen jetzt schon, dass es das Game of the Year ist, Tristan sagt, es ist das Game des Jahrzehnts, es hat was hast du gesagt? Hast du gesagt? Nee, du hast nicht gesagt, dass es Elden Ring überholt hat. Du hast gesagt, das hat Baldur's
Gate 3 überholt. Auch Elden Ring, das inkludiert das ja. Also für mich ist das...
Das ist dann Ketzerei.
Das ist tatsächlich keine Ketzerei. Also wirklich. Also mein absolutes Lieblingsspiel bis heute ist Ocarina of Time. Also bei mir ist es keine Mutfrage, was das beste Spiel ist. Es ist weiterhin Ocarina of Time. Aber Clair Obscur hatte ich elegant auf dem zweiten oder dritten Platz raufgehauen. Und zwar instant. Also das ist... Ich kann das nicht beschreiben, warum... Also ich kann beschreiben, warum, aber ich brauche dafür 3-4 Stunden und einen Spoiler-Talk, um zu sagen, warum dieses Spiel so unfassbar geil ist. Das kann ich jetzt nicht, wir haben nicht die Zeit dafür, aber ich könnte. Und auch das mit dem Weinen, ich habe da auch geweint, mehrmals während des Spiels. Also wirklich geweint, also das war, weil das so tief getroffen hat. Und ich weine manchmal, aber nicht oft, aber um so meinen Vergleich zu machen, so was so mein Heulmoment schlechthin ist, ist, wenn Mufasa stirbt bei König der Löwen. Auf so einem Level.
Ah, ja.
Auf so einem Level.
Fühl dich, ja.
Na, also, und das hittet richtig hart und vor allem das Ende hittet richtig hart. Was man auch dazu sagen muss, ist, was ich so spannend daran finde, ist meiner Meinung nach, wenn Akt 3, also es gibt 3 Akte, wenn Akt 3 beginnt, gibt es nicht mehr wirkliche Twists in der Geschichte, sondern die Karten liegen offen. Und Akt 3 ist eigentlich nur damit beschäftigt, dass du da sitzt und dir denkst, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Was, oh Gott, was soll ich tun? Also wirklich, es ist eine komplette Existenzkrise einfach nur nach Akt 3. Ja, ich kann halt nicht drüber reden, weil man muss es selber erleben. Ich hoffe mal, wir können mal irgendwann einen Spoiler-Talk dazu machen. Vor allem auch mit Cloud, weil ich würde auch unglaublich gerne mit dir darüber reden, Cloud, ne? Weil ich glaube, die Perspektiven... Jeder Mensch hat auch andere Perspektiven drauf. Ich verfolge auch die Community auf Reddit. Erstens, mein Gott, ist das eine engagierte Community, die aus dem Nichts entstanden ist. Genauso wie das Spiel aus dem Nichts ein Meisterwerk wurde. Und was für geile Diskussionen da geführt werden. Und so viele Leute haben unterschiedliche Einblicke, sehen Sachen unterschiedlich. Und ich finde, das macht ein Spiel auch aus, wenn es so Geschichte oder wenn es so auf die Geschichte ist, dass das auch andere Gefühle weckt bei den Leuten, also auch ganz unterschiedliche und diese ganzen Meinungen sind alle valide, das ist ja noch das Krasse dabei. Also es ist nicht so, dass es gibt eine Interpretation und Punkt, sondern es gibt ganz, ganz viele Interpretationen und die sind alle valide und ergeben auch Sinn. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, ne, wie immer, aber so grundsätzlich, weil jeder das auch anders aufnimmt, jeder andere Erfahrungen hat in seinem Leben und dadurch auch diese Geschichte anders aufnimmt. Ja. Und ich will daran erinnern, das Gameplay ist gut. Das sollte man nicht vergessen. Hört sich
verdächtig danach an, dass die Story richtig gut ist und das Gameplay ebenfalls und dass es vor allem so eine Settings-Geschichte ist. Oh ja. Ne? Also, dass da einfach alle Zahlen richtig liegen, wie du schon sagtest. Ne? Casino, Battle Royale, Ragnarök, alles in einem. Und das scheint so ein bisschen der Chosen One zu sein. Was ich sagen muss, gerade beim Gaming, ich habe eine Top 10 an Lieblingsspielen, die kann manchmal ein bisschen schwanken. Ich glaube, die Top 3 ist in Stein gemeißelt, da wird sich nicht viel ändern. Und es ist lustig, ich weiß, dass jedes Jahr eigentlich an meiner Top 3 sich nichts ändern wird, obwohl ich eigentlich immer hoffe, dass Gaming mich auch mal wieder überrascht. Das passiert tatsächlich super selten. Gaming unterhält mich, Gaming begeistert mich, aber überraschen extrem selten. Ich glaube, das letzte Mal war es wahrscheinlich Death Stranding. Und es hört sich auf jeden Fall nach einem Spiel an, das dich überrascht hat, Tristan. Spannend. Ich hoffe, dass wir wahrscheinlich in 5 Jahren immer noch über Clair Obscur sprechen, dass es auch endlich in den bilderstreckenden Top-Listen mal auftaucht, dass es auch einfach seinen Platz bekommt. Es wäre schade, wenn wir in 2 Jahren gar nicht mehr darüber sprechen, denn das hat Gaming mittlerweile auch so ein bisschen an sich. Riesengroße Hypewellen und dann reden wir irgendwie nie wieder über dieses Spiel. Das bin ich sehr gespannt, wie relativ Erfolg ist, aber ich wünsche diesem Studio alles. Werd mich dran setzen. Cloud, du kannst das annehmen oder nicht? Wollen wir irgendwann demnächst nochmal darüber reden, während wir es beide vielleicht gespielt haben?
Ja, klar. Also ich bin dafür offen.
Also Tristan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber er klingt schon viel mehr angetaner als vorher.
Ich gebe euch beiden aber noch einen Tipp und jedem Zuhörer, der gerade sagt, rundenbasiert ist nicht so meins, keine Scheu haben, spielt das Spiel auf Story. Spielt das Spiel auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Kommt da nicht mit Gamer-Ehre, ist egal. Es ist auch für die Achievements egal. Spielt das Spiel einfach auf Story. Es ist trotzdem schwierig. Es ist trotzdem nicht einfach. Dieser Schwierigkeitsgrad, das ist, diese Beschreibung davon ist ein Witz. Deswegen kommt nicht mit Gamer-Ehre, spielt das Spiel einfach auf Story und habt Spaß.
Alles klar. Damit letzte Frage, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es eine Frage ist. Ihr könnt selber entscheiden, ob es eine Frage ist oder nicht. Scheinbar hat dieses Jahr auch GTA 6 gar nicht gebraucht. Und dabei reden wir nur über die ersten 4 Monate. Ich kann dieses Jahr schon jetzt nicht mehr verarbeiten. Alles, was jetzt noch kommt, ist drüber. Das könnte ein wirklich krasses Jahr werden. Wie Cloud schon meinte, ne, mit Mafia. Gothic Remake soll kommen. Es ist vielleicht sogar klüger, vielleicht manche Spiele dann in 26 zu packen. Wobei es kann jetzt dafür sorgen, dadurch, dass GTA 6 kommt, dass alle Studios jetzt einfach jetzt ihre Spiele veröffentlichen und das nächstes Jahr nur noch GTA 6 erscheint. Wie würdet ihr dazu stehen?
Also ich denke auch, viele werden jetzt ähnlich wie Hideo Kojima das tatsächlich in einem Interview gestern gesagt hat. Das war relativ spannend, das zu lesen. Und zwar Death Stranding 2 war eigentlich auch für den Winter geplant. Sollte eigentlich auch ein Winter-Release werden. Oder Holiday-Release halt. Aber sie haben halt gesagt, okay, nee, das ist uns zu gefährlich. Es könnte ja eventuell GTA vorher rauskommen. Und GTA ist ein Black-Hole-Game, machen wir uns nichts vor. Wenn das Spiel rauskommt, werden Millionen von Spielern da drin versinken und nichts anderes mehr spielen. Und ich würde es vielen Studios tatsächlich fast schon raten, so gut es geht, vor GTA noch zu releasen und nicht unmittelbar danach und selbst einen Monat danach nicht. Das wird definitiv Auswirkungen auf mehrere Monate haben. Das, würde ich tatsächlich sagen, ey, ich kommt, haut noch dieses Jahr so gut wie es geht raus. Ich gönn's den Entwicklern. Auch wenn ich aktuell gerade, auch wenn wir sehr positiv über dieses Jahr reden, bin ich dennoch gerade ein bisschen sauer auf die ganzen Konsolenhersteller und so. Aber den Entwicklern sage ich, macht es bitte noch vor GTA, das wird ein Black Hole Game. Es wird alles auffressen. Ohne Wenn und
Aber. Um dich aber dann richtig zu verstehen, du findest es okay, wenn alles jetzt noch dieses Jahr veröffentlicht wird, obwohl wir es jetzt schon nicht mehr verarbeiten können und das nächstes Jahr nur noch GTA 6 erscheint?
Ab Mai, ja. Leute haben ja noch 5 Monate vorher Zeit.
Okay, bis Mai darf man noch alles veröffentlichen, danach ist quasi nur dann noch Schluss. GTA 6. Okay, ja, Tristan dazu.
Ich glaube, es ganz so krass wird es mit GTA 6 nicht. Ich denke mal so schon einen Monat oder so danach sollte man nichts releasen, aber ich glaube, es wird nicht so heftige Wellen schlagen. Allein schon, weil es kein PC-Release geben wird, allein deswegen. Und PC einfach im Moment, ich glaube, das erste Mal richtig, dass ich es mitbekomme, wirklich auch mehr gespielt wird als Konsole überhaupt. Deswegen glaube ich, wird der Impact, der wird groß sein, aber der wird nicht monatelang, glaube ich zumindest. Ansonsten, ja, ich würde mir am liebsten einfach mal jetzt demnächst einen Monat Ruhe im Sommerloch wünschen, einfach damit man Spiele nochmal nachholen kann. Ich glaube fast nicht, dass es passieren wird. Also, aber wie gesagt, allein die Switch 2 kommt jetzt auch noch raus. Mario Kart sieht auch nach einem absoluten Zeitfresser aus. Das ist total insane. Ich glaube, die Entwickler sollen releasen, wie sie lustig sind. Sie haben jetzt noch mal ein bisschen mehr Gewissheit, wann GTA 6 hoffentlich tatsächlich rauskommt, dass man darum planen kann, weil da stimme ich Cloud auf jeden Fall zu. Man muss um GTA 6 herum planen, das ist einfach ein Fakt. Jetzt weiß man, okay, es kommt nächstes Jahr. Ich denke mal, das wird auch jetzt Auswirkungen auf Release-Zeiträume haben von einigen Spielen und die Entwickler sollen aber machen, wie sie es für richtig empfinden und das Spiel raushauen, wenn es fertig ist.
Weißt du, wisst ihr, was ein totaler Rockstar-Move wäre, das jetzt anzukündigen, 26. Mai 2026 und alle platzieren sich schön im Herbst und dann sagt Rockstar,
Shadow Drop,
jetzt veröffentlichen wir im Herbst.
Ja, Shadow Drop.
Ich muss sagen, das wäre lustig. Also das wäre kompletter Wahnsinn, glaube ich. Also dann ist dieses Jahr komplett tot. Ich fände es lustig, das wird Rockstar nicht machen, aber
ganz kurz, ja. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz einwerfen, bevor wir wahrscheinlich gleich Richtung Schluss gehen. Und zwar auch, wie gesagt, wenn wir sehr positiv über dieses Jahr waren, möchte ich noch einmal ganz kurz ranten und sagen, alle drei Konsolenhersteller haben den Verstand verloren. Eure Konsolenpreise sind absolut verrückt. Das ist der Wahnsinn, was ihr hier für eine Art Gatekeeping inzwischen, Gaming für ein Look, also wirklich ein hohes Luxusgut inzwischen fast schon wird. Spielepreise auf 90 Euro zu erhöhen, bei einem Mario Kart, sag mal Nintendo, habt ihr sie noch alle? Microsofts Xbox Series X im 2-Terabyte-Modus kostet mehr als die PlayStation 5 Pro. Ich weiß nicht, was die da rauchen. Ich hätte keine Ahnung, was das ist. Und Sony wird mit der, auch wenn sie die Digital-Version schon verteuert haben, sie werden definitiv noch die Disc- ja. und auch die Pro-Version noch mal erhöhen, das ist klar. Und dann sind wir bei einer PS5 Pro, die höchstwahrscheinlich Richtung 800 Euro geht. Und ich sag ganz ehrlich, man könnte die Leute nicht, also man könnte so viel, nicht alle, es wird auch nicht allzu groß, aber man wird die Leute auf Dauer immer mehr Richtung PC verdrängen. Das ist purer Wahnsinn, was hier gerade passiert.
Gaming-Himmel, doch sind wir bereit, den Preis dafür zu zahlen. Spannend. Ich fand Tristans Aussage, liebe Studios, hört auf, Spiele zu veröffentlichen, damit ich überhaupt zum Spielen komme.
Ich hab zum Glück vor dem Preischaos, habe ich ja PC gekauft, Xbox Series X. Ich bin versorgt.
Es ist so lustig, weil normalerweise nutze ich den PC ja gar nicht zum Spielen, ne? Aber jetzt gerade spiele ich mal wieder Anno auf dem PC und denke mir so, PC-Gaming hat was. Das ist irgendwie cool, doch. Also irgendwie, dass ich mir meine Zuflucht suche, weil ich, glaube ich, von dieser Flut von Spielen erschlagen werde. Aber anscheinend in einem Titel solltet ihr, egal wie eure Pläne aussehen, solltet ihr Tribut zollen, nämlich Clair Obscur Expedition 33. Ich muss sagen, ne, ich werde lieber überrascht und bei Oblivion war ich nicht überrascht und ich glaube, bei ist es vielleicht arrogant zu sagen, dass egal, ob das jetzt mit GTA 6, es ist irgendwie, es wird wahrscheinlich ein gutes Spiel werden und das ist dann irgendwie enttäuschend oder nicht so krass, weil ja, wir wissen schon, was passieren wird und deswegen ist es immer umso cooler, denn Dinge passieren, auf die, mit denen wir nicht gerechnet haben. Deswegen bin ich gar nicht so krass auf GTA 6 gespannt, außer es wird eine Vollkatastrophe, das wäre natürlich super krass, aber.
Das wäre ein IT-Moment, glaube ich. Ich glaube, das würde einen Videospiel-Crash herbeiführen. Und das meine ich ernst.
Stell dir vor, sie würden das in derselben Wüste vergraben, wo auf E.T. lag.
Einfach nochmal über E.T. nochmal vergraben.
Das wäre lustig. Ach ja, ich bin gespannt, wie ich überrascht werde und ich freue mich gar nicht mehr auf die Sachen, die mich gar nicht überraschen. Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart zur Wiederbelebung des Community Calls, beziehungsweise zur Beendigung des Winterschlafes. Wenn ihr hier mal mitmachen wollt, dann kommt erstens auf den Discord, macht bei den Diskussionen mit und bewirbt euch quasi dann auf den Community Call, weil ihr wisst, okay, das nächste Thema, was ihr besprechen werdet, da möchte ich definitiv dabei sein und klaut mal richtig die Meinung Geigen diesem Psychopathen oder Tristan, diesem Xbox-Messias, Jesus, was auch immer. Oder mir mal die Meinung Geigen, das dürft ihr natürlich auch gerne machen, darauf freue ich mich immer. Ihr beiden, Tristan, dich hört man bei den Pixel Buddies, das ist natürlich jetzt hier bei YouTube auch verlinkt, du hast ja auch jetzt mittlerweile einen Podcast, du Verräter. Cloud, man findet dich auf Twitch und da kann man dir noch viel mehr zuhören, wie du uns erklärst, dass wir falsch liegen. Vor allem in Bezug richtig, auf genau. Evote, wo du übrigens falsch liegst und bei South of Midnight, was dir übrigens immer noch empfohlen ist.
Kommt auf Twitch für die einzig richtigen Meinungen. Ne?
Die objektiv
faktisch, argumentativ, wissenschaftlichen Meinungen.
Empirisch bewiesen. So,
die Meinungen aus der Cloud, ja genau. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Reinhören. Für Bonusformate, ihr kennt das Spiel, guckt mal auf Steady vorbei. Für Minimum 5 Euro geht's los. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. Und probeweise könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft ausprobieren. In diesem Sinne, in live das Leben und embrace das Chaos. Danke euch, Leute. Ciao.
Ciao.
Tschüss.